nämlich die der verbreiteten Armut, die andere Seite zu dem gerade aktuellen und alle so beschäftigenden ganz anderen entgegengesetzten Skandal, nämlich des zu viel oder zu unnützen oder problematischen Reichtums, also dieser Finanzkrise. Die, das kann ich auch gleich sagen, will ich bei der nächsten Seidel-Veranstaltung im Dezember zum Thema machen. Sie ist ja bis dahin sicher nicht inaktuell geworden. Also Skandal, Drittwelt, Entwicklungspolitik oder zumindest Problemfall Dritte Welt, Problementwicklungspolitik, das ist eigentlich in jedermanns Bewusstsein und die Entwicklungspolitik eigentlich einer der Gegenstände, der Abteilungen, die ständig in der Kritik sind. Jede Konferenz, jeder Gipfel wird eigentlich mit dem Kommentar, dem verbreiteten Kommentar besprochen. Naja, die Schulden verringern, die Armut halbieren, AIDS ausrotten, die Umwelt in der Drittwelt retten. Das kommt alles nicht so recht voran. Diese Konferenzen waren wieder nur vage Versprechungen, völlig unzureichend, viel zu langsam umgesetzt. Das sind so die ganzen Titel, unter denen sich dann auch die normalerweise nicht so zu solchen Generalvorwürfen greifende Öffentlichkeit bequemt. NGOs dürfen sich dann melden und kriegen durchaus Anerkennung mit Zitaten, also ich zitiere das mal, die Hoffnung der Ärmsten auf einen echten Neubeginn zum Jahrtausendwechsel sind zerstört worden. Und ein oder zwei Jahre später beim nächsten Gipfel wieder dieselbe Kritik. Ich will gar nicht so sehr darauf rumreiten, was eigentlich los ist, wenn Leute unentwegt und immer wieder dieselbe Kritik vorbringen und daraus gar keinen Schluss ziehen wollen, sondern ich will mal als erstes die affirmative Logik dieser Kritik kennzeichnen. Die geht nämlich immer davon aus, dass die Ziele, die sich da vorgenommen werden, AIDS bekämpfen, Armut halbieren, Schulden verringern, für sich eigentlich schon sehr ehrenwert wären und bloß es an der Durchführung hapern geht. Da nimmt also solche Kritik die Redeweise von Hilfe für bare Münze und kritisiert eben an der Durchführung herum. Der Blick auf die elenden Zustände in der Drittwelt führt dann immer zu dem selbstverständlichen Schluss, naja, wir, die reichen Länder, unsere Regierungen wären eigentlich und sind verantwortlich für Verbesserungen, eben für Hilfe und bloß daran hapert es immer. Dann gibt es auf der anderen Seite auch sogar ein entsprechendes Lob, sehr bescheiden, naja, bei dieser oder jener Konferenz wird dann ja doch konstatiert, ja, da ist Hilfe für die Menschen ja doch in Sicht. Da werden dann auf Popkonzerten für gemeinsame humane Aktionen glatt Fortschritte gefeiert und die Zusammenarbeit mit den Offiziellen in Sachen Humanität und humanitärer Fortschritt und eben Hilfe für die Armen in der dritten Welt gefeiert. Also ich will überhaupt als erstes nur mal kurz ein paar Zweifel noch sehr mit hinweisen auf, naja, was man den paar Phänomenen schon entnehmen könnte. Ein paar Zweifel überhaupt an der humanitären Absicht dieser Abteilung, die ja unter Hilfe läuft, anmelden, um dann drauf zu kommen, was da wirklich vorliegt. Also immerhin, das ganze Programm Armut verringern, AIDS bekämpfen und so weiter läuft bekanntlich unter, wie das schöne Schlagwort heißt, Millenniumsziele. Also irgendwie ist das schon auf eine Dauer gestellt, von der jeder weiß, na, wenn man Millennium sagt, dann ist das so gut, wie das ist politisch eigentlich mehr oder weniger auf unter ferner Liefen, auf lange Sicht. Und das ist ja auch durchaus bemerkbar, wenn jedes Mal neu wieder festgestellt wird, dass eigentlich der Kampf gegen die Armut so recht nicht vorangekommen ist, dass jetzt neulich wieder das Schlagwort wegen der Finanzkrise das Geld dafür nicht da ist. Beim letzten Mal war es aus anderen Gründen und insgesamt stellt dann der UNO-Bevollmächtigte oder sonst wer regelmäßig fest, naja, mit dem Millenniumsziel ist man nicht so recht vorangekommen, die Armut in der Welt andererseits schon. Und zu dem Stichwort Schuldenerlass, was ja als eine Hauptabteilung der Entwicklungspolitik mal seit Jahren im Schwange ist und groß gefeiert worden ist. Da ergeht immerhin ganz nebenher und ganz offiziell die Auskunft, naja, man soll sich nicht täuschen, was da erlassen wird, das ist ohnehin nicht wieder einzutreiben. Also nicht so ganz passend zur großartigen Auskunft, wir helfen hier den armen, verschuldeten Ländern bei der Bewältigung ihrer Schuldenlasten. Und überhaupt eine Restschuld wird denen auch gar nicht erlassen, aber da komme ich dann schon noch drauf. Und worin besteht denn eigentlich dieses großartig verkündete Ziel, die Armut halbieren, was für Sie hier schon eine nette, zynische Auskunft drüber ist, was man als Erfolg in Sachen Armut feiert? Naja, das wird einem vorgerechnet, nämlich Armut, das ist, 1 Milliarde Leute hat weniger als einen Dollar. Und das in einer Welt des globalisierten kapitalistischen Reichtums, wo gerade Milliarden verspekuliert und die einschlägigen Nationen entsprechende dreistellige Milliardensummen für die Rettung der Spekulation zur Verfügung stellen. Da heißt es, naja, es gibt ungefähr 1 Milliarde Menschen, die krebsen halt bei offiziell gezählt 1 Dollar rum. Inzwischen inflationsbereinigt wird Armut definiert als 1,25 $. Und also mit 1,25 $ ist man praktisch dabei, bei denen, die nicht mehr unter Reichtum zählen. Also schon die Diagnose, was zählt hier als Armut, ist zynisch. Und zweitens, der Zweck der Hilfe, der da angegeben wird, der bezieht sich auch gar nicht darauf, dass hier das Elend der da angeführten unter 1 Dollar Menschen, von denen übrigens der größte Teil nie irgendeinen Dollar gesehen hat, aber das sind die Rechenweisen der weltweiten Armut, wie sie halt offiziell im Schwange sind. Also der Zweck der Hilfe wird ja auch gar nicht als Bekämpfung der Armut als solche angegeben, sondern da bekämpft man ausdrücklich Folgen, die daraus für den Rest der Welt für uns entstehen. Das läuft unter Terror, das läuft unter Flüchtlingsströmen, das läuft also unter Ordnungsproblemen, unter Bedrohungen unserer schönen Ordnung, die zu unterbinden sind. Daher sind dann auch im Zweifelsfall ganz andere Maßnahmen in Sachen Armut und deren Bewältigung fällig. Bekanntlich sind die Folgen von Armut, also Bootsflüchtlinge und über die Grenzen wandernde Figuren, werden nicht mit Maßnahmen zu, die sollen mehr als 1 Dollar haben, bedient, sondern da sind Grenzzäune und Zurückschicken durchaus adäquate Mittel, also sie möglichst in den Zuständen halten, aus denen sie gerade fliehen und dahin zurückexpedieren. Im Übrigen ist der Aufwand, der dann, wenn man ihn rein finanziell nimmt, für die Armutsbekämpfung und für diese ganzen Entwicklungsprogramme betrieben wird, ja auch vergleichsweise lächerlich gemessen am Reichtum der Nationen, die sich das was kosten lassen. Und überhaupt, und damit komme ich dann zu meinem ersten Punkt, sind immerhin diese Zustände das Ergebnis oder zumindest das nicht gewollte, aber eingetretene Ergebnis nach 50 Jahren praktizierter, von allen einschlägigen Nationen immerzu propagierte Entwicklungspolitik und Entwicklungshilfe. Also sollte man lieber nach der Notwendigkeit dieser Zustände statt nach dem, warum tun sie immer nicht so viel, wie sie eigentlich tun sollten, fragen. Also mal auf die Gründe gehen, warum 50 Jahre Entwicklungspolitik offenbar diese Zustände nicht verhindert. Ich will dann ausführen, eigentlich mit herbeigeführt haben. Also wie es um diese Länder steht, warum sie in dem Zustand sind, den muss man dann überhaupt erstmal kennzeichnen, in dem sie sind und was Entwicklungspolitik dazu beigetragen hat und wie sie heute eigentlich aussieht, wie sie mit den vorliegenden Ergebnissen, Armut, Seuchen und so weiter umgeht. Also meine erste Behauptung ist eine doppelte, nämlich der Ausdruck Entwicklungsländer ist überhaupt schon eine Irreführung, eine ideologische Worthülse, wie wenn da Nationen noch eine Entwicklung vor sich hätten, die immer nur nicht vorankommt. Die Wahrheit ist, diese Länder sind entwickelt. Die sind durch Kapital, durch Kredit, durch politische Betreuung in den Zustand versetzt, in dem sie sich befinden. Und das ist ein fertiger Entwicklungszustand. Sie sind, mal das Schlagwort ist ja gegenwärtig durchaus unterwegs, eigentlich eine fertige Welt von Failing States mitten im globalisierten Kapitalismus. Also was sind das eigentlich? Was heißt das Failing State? Da muss man vielleicht dazu mal was ausführen, damit klar ist, was das eigentlich für Gebilde sind. Also negativ kann man sagen, das sind keine sich selbst erhaltenden politischen Gewalten, die da über eine von ihnen kommandierte, staatstragende Gesellschaft verfügen. Sie sind zwar der Form nach souverän, auch mit allem ausgestattet, was formell so einen heutigen Staat ausmacht, aber der positive Staatszusammenhang, das, was so eine, was heute ordentliche, reiche, demokratische Nation ausmacht, was da als das Vorbild für solche Staaten gilt, an denen sie gemessen werden, das alles fällt dort anders aus, eigentlich destruktiv und zerstörerisch im Hinblick auf Ordnung und Staatsmittel. Also die haben eine Geldwirtschaft, aber ohne eigenen nationalen Reichtum. Die haben einen Staatshaushalt, alles wird verbucht, ordentlich, in staatshaushaltsmäßig, wie es sich gehört. Aber eigentlich wachsen in diesen Staatshaushalten hauptsächlich die Schulden im fremden Geld. Also mit so einem Haushalt sind sie eingemeindet ins internationale Kreditsystem. Und sie haben Gesellschaften, also sie herrschen über Gesellschaften, in denen gibt es Reichtum, aber eigentlich nur in ganz begrenzten Umkreis. Und daneben und vor allem gibt es lauter unproduktives Elend. Das ist nicht mehr natürlich. Da schlagen nicht mehr wie in alten Zeiten die Nichtbeherrschung der Natur, Regen, Dürre und so weiter zu, sondern das ist eigentlich auch bekannt. Dieses Elend ist produziert durch Landvertreibung, durch Enteignung und dem Ergebnis, dass es die Massen halt hauptsächlich entweder depraviert auf dem Land herumtreiben oder die Slums bevölkern. Das ist also modernes, produziertes Elend. Die haben einen Staatsapparat mit allem, was dazugehört, vom Präsidenten bis zum Polizisten. Aber es ist bekannt, dass die immerzu mehr in Form von Willkür, vom auch Privatzugriff der mehr oder weniger hochgestellten Figuren auf den Reichtum in diesen Ländern gekennzeichnet ist. Sie haben eine Regierung, von der bekannt ist, dass die eigentlich ungefestigt, laufend bestritten und ständig nur mit Gewalt, mit mehr oder weniger Gewalt aufrechterhalten wird. Also Wahlen enden dort bekanntlich nicht selten oder sogar öfters in Bürgerkriegen. Und sie haben ein Staatsvolk. Auch das wird als solches gehandelt und behandelt, das also nicht mehr in seinen alten, wenn man so will, natürlich vorgegebenen oder erscheinenden Stammesverhältnissen befangen ist, sondern unter einer nationalen Herrschaft mit Führern und so weiter, aber unbefriedet rumläuft, ständig auf dem Sprung zu völkischen, stämmischen Metzeleien. Das ist ja bekannt. Und ein Militär, das degeneriert, laufend zum Gewaltapparat konkurrierender Machtfiguren und hat Übergänge zum Bandenwesen und zum Warlords- und Clanwesen. Das ist die, wenn man so will, negative Kennzeichnung. Staatsgebilde mit allen Insignien eines Staats, aber ohne deren konstruktives Funktionieren, also auch ohne, dass sie sich über diesen Staatszusammenhang selber erhalten. Sind also keine von sich aus lebensfähigen Staatsgebilde. Zerfallen oder verfallen deswegen auch öfter in ziemliche Gewaltorgien. Stellt sich also zweitens die Frage, wie existieren sie dann eigentlich? Wodurch sind sie denn dann überhaupt lebensfähig? Es ist auch kein Geheimnis, lebensfähig sind sie eigentlich bloß durch auswärtige Mittel. Also durch auswärtigen Kredit, durch auswärtige Gewaltmittel und durch auswärtiges Geschäft, das mit ihnen betrieben wird. Also sind sie aber auch existent und lebensfähig dann für auswärtige wirtschaftliche und politische Interessen. Aber das in Gestalt von Staaten eben mit eigenen Machthabern, mit einer eigenen Staatlichkeit und mit Machthabern, die eben aus dieser Abhängigkeit, aus diesem Angewiesensein auf auswärtige Mittel, auf Kredit, auswärtiges Geschäft, auswärtige Gewaltmittel, das zu machen versuchen, was politische Führer immer machen, nämlich unter den gegebenen Umständen ihre Macht voranzubringen. Also soweit mal, ist jedes Urteil über deren Staatszustand und über die Aufführungsweisen der politischen Figuren wie auch des einfachen Volks. Alle Klagen über Verschuldung, Armut und Korruption sind eigentlich von daher auch Urteile über die Leistungen der Subjekte der auswärtigen Adressen, die für den Fortschritt, für die Existenz dieser Länder in der heutigen Welt überhaupt eigentlich verantwortlich, eigentlich die nicht bevollmächtigt im ideellen Sinn, sondern bevollmächtigt im materiellen Sinn sind. Und diese und eben den Fortschritt dieser Länder eigentlich zu verantworten haben, wenn man mal diese moralische Kategorie benutzen will. Und diese Fortschritte sind ja ziemlich verheerend. So eigentlich diese paar Jahrzehnte Weltmarktkarriere und Entwicklungspolitik haben gereicht, um eben massenhaft Länder, und an denen will ich das jetzt exemplarisch mal ausführen, an diesem Extrem von Ländern, die heißen auch schon diese hochverschuldeten armen Länder, HIPS, der Terminus Technicus, der sich da eingebürgert hat seit diesen Schuldenerlassbeschlüssen, weiß das ja jeder. also Länder mit einer überschuldeten Ökonomie, die durch, im Grund ökonomisch durch eine einzige Kennziffer erfasst sind, die da aufgeführt wird, die heißt Schulden zu Export, Schuldenexportverhältnis S zu E größer 1, Schulden größer als die Exporterlöse, also arme Länder, und dazu gehört dann all das, was man so als an elenden Umständen darunter so mitkriegt. Wie sind die Länder in diese Lage hineingeraten? Warum also sind das Länder, die eben mit einer Schuldenexportquote als Verlierernationen gekennzeichnet sind, als im Grunde nicht lebensfähig und nur mit Schulden und Kredit aufrechterhaltende Länder gekennzeichnet werden? Also ich will ein paar kurze Ausführungen zu dem machen, was immer unter dem Stichwort bei den Kritikern Schuldenfalle läuft für diese Länder, was immer als Ungerechtigkeit des Weltmarkts und der Weltordnung behandelt wird. Ich will mal sagen, inwiefern das jenseits aller Gerechtigkeitsphrasen und Vorstellungen ein notwendiges Resultat der Rechenweise und der Berechnungen ist, die diese Länder selber auch angestellt haben. Es sind rohstoffreiche Länder. Das schlägt ja immer das blindeste Auge und gilt für einen riesengroßen Widerspruch. Die haben doch eigentlich so viele Naturschätze, und trotzdem wachsen immer bloß die Schulden. Die Entwicklung und das Verdienen an diesem Reichtum, an ihren Rohstoffquellen, ist auch deren eigene nationale Erfolgsstrategie von außen gefordert und gefördert, von denen, also von diesen Ländern, aber auch ihr originärer Erfolgsweg im modernen Weltmarkt ergriffen und ausprobiert. Die wollten und sollten also mit der Weiterentwicklung von Plantagenwirtschaft und Rohstofflagern, die sie und Rohstoffproduktion, die sie mehr oder weniger vom Kolonialismus geerbt haben, jetzt, also nach dem Kolonialismus, als eigene nationale Reichtumsquelle Devisen verdienen. Weil und insofern sie kein eigenes Kapital zum Entwickeln gehabt haben, war eben das ihr Weg, Devisen verdienen und damit dann und so die Nation voranbringen. Mangels eigenen Mitteln, eigenem Kapital, eigener Geldverfügung haben sie dafür aber andererseits erstmal Kredit und auswärtiges Kapital nötig gehabt und haben es auch gekriegt. Da ist einiges an Kredit und an Geschäftsanlagen in den Aufbau von Strukturen für die Rohstoffförderung und Abtransport geflossen. Der ist damit gesichert und vorangetrieben worden und im Land ist darüber gründlich geschieden worden. Nämlich einerseits diese Infrastruktur, diese Quellen, diese Plantagen, Rohstoff, Förderanlagen und so weiter. Und auf der anderen Seite eine Bevölkerung, die eigentlich im geringsten Umfang als Lohnsklaven, dann ein Teil in der Verwaltung oder beim Militär ihr Auskommen und Unterkommen gefunden haben und der größere Rest ist für diese Ökonomie als unbrauchbarer Störfaktor behandelt worden, und zwar praktisch, nicht bloß so angesehen, sondern so behandelt worden, also von den guten Böden vertrieben und mehr oder weniger mit Gewalt einsortiert worden. Das haben diese Staaten durchaus als Preis für ihren Erfolgsweg gesehen, selber betrieben, dafür auch von außen Mittel bekommen und haben eine, wenn man so will, weltmarktmäßiges Handicap erfahren müssen, nämlich dass Rohstoffgeschäfte im fertigen Weltmarkt nur eine beschränkte Reichtumsquelle sind. Das schlägt sich ganz banal nieder. Ja, dort, wo Rohstoffgeschäfte die einzige und Agrargeschäfte die einzige nationale Reichtumsquelle sind, da entsteht laufend für das Land ein Verkaufsdruck, sonst ist kein Geschäftsartikel vorhanden. Da sind sie abhängig von den Konjunkturen des Kapitalgeschäfts anderswo und sind eigentlich zu dem, was Kapitalisten mit ihren Geschäften machen. Nämlich, wenn die nicht ordentlich laufen, dann wird entweder stillgelegt oder diversifiziert, die Sphäre gewechselt, das Kapital verlagert. Zu all dem sind diese Nationen gar nicht fähig gewesen. Stattdessen haben sie überlaufend vermehrtes Angebot als ihrem im Grunde einzigen Mittel probiert, sich eben vermehrt Devisen zu erwirtschaften, haben sich damit wechselseitig Konkurrenz gemacht, sodass da ein, wenn man so will, Teufelskreis von Mengenausweitung und Preisminderung eingetreten ist, der übrigens so weit gediehen ist, dass schon frühzeitig die Abnehmernationen gewisse Mechanismen der Preisstabilisierung, der garantierten Rohstoffabnahmen und so weiter erfunden haben, wo ich aber jetzt nicht näher darauf eingehen will, wo sich die EU mal ganze solche Länder ökonomisch erschlossen und angebunden hat mit solchen Abkommen wie Stabex und Minex. Wer sich da auskennt, weiß, das war ein Umgang mit diesem Teufelskreis, der Sicherung der Rohstoffversorgung gedient hat und diesen Ländern glatt sowas wie einen gewissen Ausgleich für ihren ständigen Preisverfall und die ständige negative Abhängigkeit von den Rohstoffeinkünften erlaubt hat. Also ist bei all diesen Ländern mehr oder weniger frühzeitig, mehr oder weniger gravierend, je nach auch der Art des Rohstoffs, über den sie verfügt haben, die negative Seite ihrer Kreditierung durchgeschlagen. Nämlich, dass sie mit wachsenden Zinslasten gekämpft haben, die zu bedienen hatten, ohne entsprechendes nationales Einkommenswachstum. Irgendwann haben die Einkünfte nicht mal gereicht, um die Schulden zu bedienen. Also ist die ganze Rechnung dieser Länder, das ist mal das erste ökonomische Fazit, mit geborgtem Geld aus den Rohstoffen staatliche Einnahmequellen zu machen und genügend Geld zu verdienen, sodass sie nach der Zinsbedienung auch noch ein Stück nationalen Ertrag und Aufbaumittel haben, einfach nicht aufgegangen. Damit ist zweitens, aber auch mit diesem ökonomischen Erfolgsweg im Weltmarkt, den sie da ergriffen haben und der ökonomisch so negativ ausgeschlagen ist für diese Rohstoffländer, auch zweitens, das erklärt, was die ganze Armut der, also die besonders durchschlagenden Formen der Armut der Massen dort ausmacht. Eben der größte Teil von denen ist von Haus aus überflüssig, störend für diese Sorte nationaler Rohstoffökonomie, ist einfach kapitalistisch gesehen Überbevölkerung. Insofern nutzlos und deswegen auch einkommenslos. Das Geld als nationales Lebensmittel ist überall in diesen Ländern bekanntlich in Kraft, bis in die letzten Winkel der Savannen oder sonst was hinein geht nichts mehr oder nichts Größeres mehr, kein sicheres Leben mehr ohne Geld in den Städten und in dem, die ständig wachsen, sowieso nicht. Alles muss bezahlt werden, aber verdienen tun sie nichts und von den Mitteln, was zu verdienen, sind sie großenteils enteignet. Also haben sie weder eine funktionierende Subsistenz, die ist mehr oder weniger gründlich zerschlagen, noch können sie das, was an dessen Stelle dann zu treten hat, nämlich der Erwerb von Lebensmitteln, ordentlich bezahlen und sich leisten. Und drittens ist mit dem Ergebnis dieses ganzen ökonomischen Erfolgswegs eigentlich auch der Zustand des Herrschaftsapparats in solchen Ländern mit erklärt, was da unter notorischer Korruption verbucht wird, was da als gewaltsame Machtkonkurrenz unterwegs ist. Das ist die notwendige Konsequenz davon, dass diesen Ländern, dass diesen Staaten eigentlich eine kapitalistisch produktive Gesellschaft als ihr Herrschaftsmittel fehlt und dass das gleichbedeutend damit ist, dass sie immerzu auf einen beschränkten, für die Staatsbedürfnisse nicht ausreichende Reichtumsquelle, Reichtum zurückgeworfen sind, den eben nicht die Gesellschaft produziert, sondern der ihn mehr oder weniger und mit allen Schuldendiensten immer weniger von außen zufließt und zur Verfügung steht. Daher ist erstens in solchen Ländern überhaupt sind die Staatspositionen, die Machtposten im Staat eine, und zwar eine entscheidende Quelle auf Reichtum, soweit es ihn überhaupt gibt, zuzugreifen. Es sind eben die, nicht bloß die Ämter, die staatsmäßig ausgeübt werden, die Macht geben, sondern damit zugleich die Quellen von einem Stück Bereicherung, das ansonsten in diesen Gesellschaften gar nicht ohne weiteres möglich ist. Also findet auch in der Politik und eben in den Etagen der Macht ein ständiger Streit um den Zugriff auf diese Mittel, um die Aneignung der unzureichenden Staatseinkünfte statt. Und mit denen stiften dann bekanntlich die mehr oder weniger hochgestellten Potentaten oder Clanchefs oder Warlords sich dann auch ihren Anhang, etablieren sowas wie eine Gefolgschaft. Und das heißt, von unten in diesen Ländern gibt es glatt das Bandenwesen, dass man schließt sich vom Kindersoldaten bis sonst was einer Miliz an. Das gibt es dort glatt als eine laufend ergriffene Lebens- und Überlebensmöglichkeit sozusagen als Reproduktionsquelle. Das Ergebnis also dieser ganzen dieses Einklinkens dieser Staaten in den Weltmarkt mit all seinen Folgen ist der Zerfall der staatlichen Ordnung, das, was ich eben mit diesem gängigen Schlagwort Failing State gekennzeichnet habe und ja auch gekennzeichnet wird, wenn man offiziell feststellt, ach so, diese Staaten gehorchen in keiner Weise dem Ideal eines geordneten Staatswesens. Ich wollte mal erklären, warum. Und das heißt nicht, als Generaleinwand mal hier zur Kenntnis gebracht, dass Entwicklungspolitik gescheitert wäre. Ganz banal haben die imperialistischen Staaten davon gleich mehrfach profitiert. Sie haben erstens ihre billige Rohstoffversorgung gesichert und die ganzen Rohstoffquellen eigentlich zur Unterabteilung ihres globalisierten Kapitalgeschäfts gemacht. die sind quasi diese Rohstoffquellen Teil ihres nationalen Kapitals, um die dann zwischen den entscheidenden Nationen, zwischen den Multis konkurriert wird. Also ist damit auch gleich für diese reichen Nationen die Verfügungsfrage in Sachen Rohstoffversorgung miterledigt. Die gehören ihnen in etwa so gut wie überhaupt ihre eigenen nationalen Ressourcen. Außerdem ist das ganze weggegebene Geld sofort wieder recycelt worden. Vor, weiß nicht was, 30 Jahren ungefähr beim ersten Ölschock ist das mal groß beredet worden, das Recycling von Öldollars. Wie funktioniert das eigentlich? Naja, im Wesentlichen in Schuldenbedienung, in Herrschaftsmitteln für die da unten, in Waffen und so weiter und so fort, die immerzu auswärts gekauft werden. Also die ganzen für die Rohstoffversorgung weggezahlten Dollars, Euros und so weiter haben D-Marks früher, haben unterm Strich wiederum das Geschäft in den reichen Nationen befördert, deren Absatz vorangetrieben. Außerdem eben im wachsenden Maß die Banken und Staatsschulden bedient, und zwar so sehr, dass es am Ende glatt nicht mal mehr für die reicht. Also ist Bereicherung passiert, bloß nicht eine ausreichende dieser Länder, sondern im Gegenteil, die werden eigentlich auf diese ordentliche kapitalistische Art und Weise laufend entreichert. Außerdem nicht zu vergessen, haben Schulden und Taugenschulden immerzu auch zwischen Staaten durchaus als Erpressungsmittel für Wohlverhalten.
Ich wollte mal kurz was fragen oder einwerfen.
Ja.
Die Ölstaaten sind doch da in gewisser Weise eine Ausnahme. Die investieren doch zum Teil auch einen Haufen Geld in so entwickelten kapitalistischen Ländern. Kaufen sich da irgendwelche Sachen ein. Das heißt, da ist doch nicht nur das da gewesen
Also es gibt Länder, die haben glatt das Glück, dass sie über Rohstoffquellen verfügen, die mit dem kapitalistischen Wachstum mehr abwerfen als manche anderen. Vergleichsweise übrigens, auch das kann jeder vorrechnen, sind auch für diese Länder die Terms of Trade letztlich immer noch nicht übermäßig günstig. Die haben aber den Vorteil, dass eben wie sehr und wie viel sie über Öl verfügen, glatt dem Staat einige Mittel einspielt, vor allen Dingen dann. Und dann nutzbar, wenn er an Staatsnotwendigkeiten, an nationalem Volk, für das er dann doch irgendwie aufkommen muss, für das er was tun muss, über das gar nicht verfügt. Die reichsten Ölstaaten sind bekanntlich die, die überhaupt kein Volk haben, die mehr oder weniger bloß mit ihrer Herrschaft auf Ölquellen sitzen und sich dann ein paar riesige Türme hinstellen können. Und ansonsten, was machen sie? Auch das ein Kennzeichen dafür, dass gleichwohl trotz ihrer relativen Bereicherung sie das Handicap eines kapitalistischen Minderstaats haben. Sie legen in den Kapitalismus woanders an. In den Kapitalismus der reichen Nation. Wisst ihr ja, wo sich, das hat ja mal geheißen, auch die Scheichs, hoffentlich übernehmen die nicht Daimler. Ja, die sind überall in der, wenn sie überhaupt überflüssige Mittel haben, davon abgekommen, wesentlich einen nationalen Aufbau, Industrieaufbau zu betreiben, sondern sich am Kapitalismus anderswo zu beteiligen und da zu probieren, ihre nationalen Einkommensquellen zu verbessern und zu vermehren. Also auch solche Beispiele gibt es, ja. Und es gibt eine Menge Staaten, die eben einerseits die ganzen Konsequenzen dieses Reichtumswegs mit depravierten und verelendenden Volk haben und gleichwohl als Land über eben gewisse Einnahmen verfügen, mit denen sie sowas wie Geschäfte im Weltmarkt zu machen, anzuzetteln und auszubauen versuchen.
Nachfrage dazu, Verständnisfrage. Das heißt also, dass das Öl einfach jetzt eine besondere, also der Grund ist jetzt darin bestimmt, dass dieser Geschäftsartikel Öl im Verhältnis zu der Nachfrage, die weltweit oder in den kapitalistischen Staaten herrscht, knapp ist, im Gegensatz zu anderen Waren. Oder ist das mal als erster Grund genannt?
Das ist ein Grund, ja, dass das mit dem Wachstum des Weltgeschäfts auch die Konkurrenz um diese Quellen gewachsen ist, dass da das Öl als der generelle Schmierstoff jedes kapitalistischen Wachstums offenbar einen gewissen Vorzugscharakter hat unter diesen Rohstoffen und als solches diese Länder ein relativer Profiteur, also diese Rohstoffländer ein relativer Profiteur der stattfindenden Konkurrenz um diese Rohstoffe aktuell sind. Übrigens, jeder weiß auch, dass es heißt, naja, und sobald Rezession ist, sind diese Länder die ersten und hauptsächlichen Geschädigten des nicht mehr laufenden Wachstums, weil sie weder die Mittel zum Ankurbeln ihrer Geschäfte haben, noch eben die Subjekte, eigentlich die letzten Subjekte sind, sondern abhängig davon sind, dass eben das entscheidende Weltgeschäft in Gang kommt, mehr oder weniger läuft und sie davon mehr oder weniger profitieren. Der Hinweis ist vielleicht nicht unzweckmäßig, also diese kleine Zwischendebatte, weil es ein weiteres Hinweis darauf ist, und insofern durchaus reinpasst, es soll hier ja nicht behauptet werden, diese Staaten sind alle Opfer kapitalistischer Geschäfte, sondern sie sind Betroffener, aber auch durchaus sich darauf werfender Teilnehmer am Weltmarkt. Und eben bis dahin, dass gewisse Nationen sagen, naja, relativ profitieren sie davon, sie können sich glatt eben in existierenden Kapitalismus einkaufen, dass sich Rücksichtslosigkeit gegen ihre eigenen heimischen Umstände glatt ein Stück lohnt, das alles ist da drin eingeschlossen, ich komme gleich noch drauf, dass ich mich mit all dem gerade gegen eine Kritik wenden will, die aus den Zuständen den Schluss zieht, also sind die Drittweltstaaten, die Armen, die Betroffenen, Opfer. Ich habe deswegen, das zur Erläuterung noch, diese Extremfälle gewählt, weil an denen vielleicht am klarsten und am direktesten, am unmittelbarsten das dann auch darzustellen ist, also was Entwicklungshilfe im elementaren Sinn von Armutshilfe, von Schuldenmanagement, von Kampf gegen Korruption und so weiter heißt. Also soweit wäre eigentlich das ganze erste Kapitel jetzt zu Ende, wo ich mal erläutern wollte, naja, warum ein wachsender Teil von Staaten, von Rohstoffländern eigentlich die Karriere, die Entwicklung, den fertigen Fortschritt von der Gründung als souveräne Länder, als eigene Drittwelt in der Weltordnung hin zu den zu einem Zustand gemacht haben, wo sie im Grunde heute nur noch Reste von, naja, funktionierender Staatlichkeit, von Verwaltungshoheit darstellen, die hauptsächlich für Schuldendienst, für Rohstoffabtransport und nicht zu vergessen für die Erschließung von Touristenressorts neben ihrem Elend, neben dem Massen zuständig sind. Sie deckt diesen gewissen Endpunkt für einen Großteil der Staaten für ihre Entwicklung. Daneben gibt es Länder, das ist ja bekannt, über die will ich aber jetzt nicht reden, die haben den Status von Schwellenländern, die eben sich laufend bemühen, im Weltmarkt anders und besser voranzukommen. Die lasse ich jetzt einfach außen vor. Soweit die zum Adressaten von Entwicklungshilfe werden, trifft für sie allerdings dasselbe zu, was ich dann erzählen will. Also jetzt zur falschen Kritik dran, naja, da sieht man mal, die ganze Drittwelt in dieser Abteilung, das sind doch insgesamt die Opfer einer ungerechten Weltordnung. Man sollte schon unterscheiden, was die dortigen Machthaber machen, wie sie sich mit dem, was sie treiben, in die Benutzung durch die reichen Länder, durch die Weltmarktmächte hineinsortieren und was das andererseits für Land und Leute bedeutet. Also Staat und Volk sind auch dort und schon gleich dort kein Gleichklang. Es ist eine Absurdität, von betroffenen Nationen zu reden, wie wenn da, naja, Land und Volk, Staat und also Führung und Massen zusammenschließbar wären, gemeinsames Opfer einer ungerechten Weltordnung wären. Dieser Zusammenschluss ist schon bei uns, also wenn von Nation geredet wird, eigentlich eine falsche Gewohnheit. Erst recht ist es in Bezug auf solche Länder idealistisch, aber es ist Grundlage aller falschen Gerechtigkeitsvorstellungen eben, die sich gar nicht bloß auf das produzierte Elend richten, auf die eigentlichen Opfer, sondern mehr oder weniger für mehr Gerechtigkeit unter den Staaten Partei ergreifen. Immerhin, und das ist ja bekannt und wird dann andererseits auch kritisiert, sind ja in diesen Ländern ist die Rücksichtslosigkeit des Staats gegen sein Inventar durchaus Voraussetzung für ihre Kreditwürdigkeit und als solches auch genommen worden, kein Diktat des IWF zur Haushaltssanierung, sondern auch ein Stück praktizierter, rücksichtslos betriebener Ehrgeiz der nationalen Führer dort, die sich immerhin darüber mit dem IWF geeinigt haben, dass das in ihrer Schuldenlage das Beste und für ihre weitere Kreditwürdigkeit eben notwendige wäre. Heute ist dann auch vielmehr die umgekehrte, aber auch nicht richtige Kritik unterwegs, nämlich die heißt, naja, dort kann man schon durchaus gut unterscheiden zwischen Volk und seinen Potentaten. Ja, die einen sind korrupt und die anderen sind das Opfer ihrer eigenen korrupten Führung, ohne dass dann die entsprechende radikale Kritik an den Potentaten hier damit einhergehen täte. Da heißt es dann, die sollen dafür sorgen und die werden doch damit beauftragt, eigentlich dafür zu sorgen, dass eben dort den falschen Machthabern das Handwerk gelegt wird, denselben Figuren übrigens, die sie ja mächtig kreditiert haben und bis neulich auch mit allen Herrschaftsmitteln ausgestattet haben. Das zum Kapitel Failing States. Wo kommen sie her? Inwiefern sind sie ein Produkt des heutigen Weltmarkts? Inwiefern ein fertiges Ergebnis, ein Endergebnis von 50 Jahren, wenn man so will, Entwicklung und praktizierter Entwicklungspolitik, Benutzung und Zurechtmachung dieser Länder. Kommt zu einem zweiten Kapitel, das heißt, soll auch mit einer Behauptung einhergehen, nämlich auch Entwicklungshilfe, also dies, man widmet sich diesen Ländern mit einer Politik, die Entwicklung vorantreiben will, die ihnen helfen will, ist eine ganze begriffgewordene Ideologie. Die Wahrheit ist, und da will ich dann was dazu ausführen, dass Entwicklungshilfe eigentlich eine laufend praktizierte und praktisch gemachte Kritik der für die dortigen Verhältnisse Zuständigen an der mangelnden Funktionalität dieser Länder für sie, für die imperialistischen Führungsnationen ist. Also eine praktizierte Kritik an den Zuständen dort vom Standpunkt ihrer Funktionalität aus. So, zu der Behauptung, naja, Entwicklungshilfe ist doch selber eine ganze fertige Ideologie. Was die Seite Entwicklung hin betrifft, wird da die Vorstellung lanciert, hier ging es darum, solche Länder in Richtung hin auf ordentliche kapitalistische Verhältnisse, auf ordentliche demokratische Verhältnisse wie bei uns, hin zu fördern, zu befördern. Da, wie gesagt, war meine bisherige Auskunft, die sind faktisch fertig und damit ist das Werden und sollen vor allen Dingen ordentliche, anständige Nationen wie wir, wie hierzulande werden, eigentlich widerlegt und wird dann auch, wo ich dann drauf kommen will, auch offiziell ad acta gelegt. Zweitens, was das Schlagwort Hilfe angeht. Man muss ja schon sagen, in einer Welt, die bekanntlich von Geschäft, von Konkurrenz, von politischer Konkurrenz um dieses Geschäft, von Unterordnung ganzer Nationen als Zuträger zu solchen Geschäften geprägt ist, davon, über solche über Staatsverhältnisse als Hilfe zu reden, ist von Haus aus was Verlogenes und drückt da ein ganz anderes Verhältnis zwischen den Staaten in Form von, man ist dort eigentlich relativ selbstlos im Interesse des anderen Landes unterwegs aus. Die Wahrheit davon ist ein bisschen was anderes und das Schlagwort Hilfe kommt deswegen auf, weil hier sachlich eigentlich ein imperialistisches Sonderverhältnis gekennzeichnet wird, nämlich ein Sonderverhältnis, wo, was ich ja vorhin schon mal ausführen wollte, deren Eigenstaatlichkeit, die Unterstellung, hier treten zwei Souveräne in ein gleichwertiges Verhältnis zueinander und der eine tritt zum anderen in das Verhältnis der ich unterstütze dich, dass das eigentlich ein Schein ist, wo eigentlich in der Form des, der zwischenstaatlichen Beziehung die eine, das eine Land unter dem Stichwort Hilfe unmittelbar in die Gegebenheiten, in die Ausrichtung, in die Mittel, in die ganzen Verhältnisse dieser Rohstoffländer und Armenhäuser also unmittelbar einwirkt. Das verbirgt sich eigentlich hinter dem Stichwort Hilfe. Und der gültige Standpunkt dieser Politik ist dann auch eine gar nicht verhohlene Gleichung, nämlich dass der Katalog der Probleme, bei denen man denen da helfen will, bei deren Bewältigung man sie unterstützen will, Also extreme Schulden, extreme Armut, extreme Korruption und Gewalt. Dass der Katalog dieser Probleme gleichbedeutend ist mit der Feststellung, dass die es mit ihren Zuständen an Funktionalität fehlen lassen. Entwicklungspolitik, Entwicklungshilfe ist eigentlich von A bis Z die praktische Konsequenz aus dieser kritisch gewendeten Gleichung. Die haben Probleme und deswegen haben wir Probleme mit denen, nämlich es fehlt an Funktionalität. Und dieser Standpunkt macht mit den negativen Fortschritten dieser Länder, mit der Entwicklung zu Failing States selber einen sehr grundsätzlichen Fortschritt durch. Bekanntlich war Entwicklungspolitik mal, dass mit Krediten und mit Kapitaleinsatz geförderte Unternehmung dort eine passende Infrastruktur und Gegebenheiten für deren Rolle als Rohstoffländer, für ihre Funktion als Zulieferer des Weltmarkts aufzubauen. In Fortsetzung des Kolonialismus, der ja unter der unmittelbaren Regie der Kolonialherren da schon manches zu Wege gebracht hat. Also der Aufbau von tauglichen Erschließung von Rohstoffquellen, vom Abtransport, die entsprechenden Eisenbahnen, das alles ist ja nachvollziehbar und bekannt. Und zweitens war Entwicklungspolitik und Entwicklungshilfe ausdrücklich mal die politische Absicherung dieser Verhältnisse der einschlägigen Herrschaften gegen falschen Einfluss, also schlicht gegen den Einfluss der Sowjetunion früher. Also war Entwicklungshilfe eigentlich ein ganzes groß angelegtes zwischenstaatliches Unternehmen zur Sicherung der Gleichung. Nationale Unabhängigkeit ist gleichbedeutend mit funktionierende Einordnung in den Weltmarkt und mit Unterordnung unter dessen Subjekte. Der Entwicklungsfortschritt heute, also das erreichte Stadium der Entwicklungshilfe, ist eine radikalisierte Kritik an den Resultaten der eigenen Weltpolitik und um es mal plakativ zu sagen, das ist eigentlich die organisierte Absage an die bis neulich für nötig gefundenen, also von mir als das gab's mal gekennzeichneten Umgang mit diesen Ländern, Anstrengungen zum Aufbau und zur politischen Absicherung. Die ökonomische Einbindung, wie gesagt, ist fertig. Und politisch haben sich eigentlich machtvolle Alternativen mehr oder weniger erledigt. Und es ist auch längst gängige Praxis, dass sich mit solchen Failed States eigentlich durchaus Weltmarkt machen lässt. Der Rohstoffexport funktioniert, sogar Geschäfte in den Ländern funktionieren und wachsen. Die Infrastruktur, die es gibt, ist in internationaler Kapitalhand. Der Waffenhandel floriert bekanntlich. Und selbst der Herrschaftszerfall ist nicht geschäftsschädigend an und für sich. Wo keine ordentlichen Potentaten da sind, bekanntlich, da leisten sich Multis auch schon mal eigene Ordnungstruppen. Oder Shell bezahlt sogenannte Rebellen in Nigeria im Delta und so weiter. Also Warlords werden quasi bestochen von den Multis. Und das reicht. Und das ist dann das offenbar adäquate Ordnungsmittel, um Ölförderung und so weiter, also den ganzen ordentlichen modernen Abtransport in Gang zu halten. neben dem und jenseits dieser Konkurrenz darum, ja, dass man solche Geschäfte in die eigene nationale Hand bekommt, dass es die eigenen Multi sind, die sie machen. Neben dem gibt es aber einen gemeinsamen Beschluss der führenden Nationen. Ja, wenn man mit denen als Failed State Weltmarkt machen kann und Weltmarkt machen will, dann richten wir auch die Betreuung dieser Länder, der ganzen Zustände dieser Failed States darauf aus, dass man sie als solche Gebilde beaufsichtigt, dass man das lässt, das streicht, was nicht lohnend für die Weltordnung gar nicht nötig ist, dass man also auch den ganzen Impetus, dieses ganze Versprechen, das Ideal, die Versprechung und die mit Mitteln untermauerte Behauptung streicht, es gelte sie noch aus diesem Zustand irgendwie entscheidend herauszubringen. Eigentlich, was an Hilfsmaßnahmen, an Umgang mit diesen Ländern jetzt unterwegs ist, besiegelt im Grund, wenn man es mal emphatisch sagen will, deren Schicksal, deren Entwicklung zu Failed States, weil allen Anstrengungen, also diese Länder zu nutzbringenden Teilnehmern am Weltmarkt zu entwickeln, eigentlich eine definitive Absage erteilt wird, und was dann bleibt und was dann an Betreuungsaufgaben und Leistungen für nötig befunden wird, das ist heutzutage im Wesentlichen Entwicklungshilfe. Ich will das an ein paar Maßnahmen darstellen. Dann machen wir eine Pause für die Raucher und zum bisschen Verschnaufen. Die Maßnahmen, also das ist im Wesentlichen Schuldenerlass, Armutsreduzierung, Kampf gegen Korruption und Gewalt und überhaupt das, was unter dem Stichwort Good Governance läuft. Das ist so der Umkreis der heutigen offiziellen Entwicklungshilfe. Der Schuldenerlass ist eigentlich kein Neubeginn, sondern letztlich eine formvollendete, nach kapitalistischen Gepflogenheiten des internationalen Kreditmarkts vollzogene Kündigung. Es ist von Haus aus sowieso nicht, damit sollte man es auch erst gar nicht verwechseln und darauf beziehen, irgendein Befreiungsschlag für die Ärmsten der Armen. Die haben erstens in dem Sinn keine Schulden, schon gleich nicht die, die da zur Erlassung anstehen, sondern hier geht es um Kreditaffären höherer Natur. Und im Grund ist das nach der einen Seite hin eine Kreditregelung, eine Affäre der kreditierenden Länder unter sich, eine Bereinigungsaktion von deren uneinbringlichen Krediten. Die berichtigen die Bücher bei sich und streiten deswegen dann ja auch sehr erbittert darum, wer eigentlich wie viel von dieser Streichung hinzunehmen hat. Nach der anderen Seite hin ist es eine Kündigung des bisherigen Verfahrens, wie man den Verlierernationen immer wieder Kredit gewährt hat, ihnen erlaubt hat, die Schulden aufzuschreiben und ihnen eben Kredit gewährt hat, bloß um die Zinsschulden für nicht begleichbare Forderungen zu bedienen. Also sowas wie der Verzicht auf die Fiktion, die Schulden seien eintragbar. Und die Zinsauspressung oder wie man das nennen will, dass diese Länder dafür tauglich wären, im entsprechenden Maß ihrer Verschuldung auch die Forderung zu begleichen, das wird eigentlich als Idealismus eines gescheiterten Entwicklungsmodells aus dem Verkehr gezogen. Und das hat allerdings gravierende Folgen für die Entwicklungsstaaten selber. Nämlich erstens ist es ein von außen vollzogener Offenbarungseid für diese Länder, dass sie sich dass sie nicht dazu taugen, sich als ordentliche, funktionierende staatliche Kreditnehmer zu erhalten. Also wird damit ihre ganze Kreditwürdigkeit vermindert bis annulliert, aber aus der Bedienung von den dann festgehaltenen Restkrediten werden sie deswegen noch lang nicht entlassen. Die Restschuld bleibt, die wird dem Ideal nach ihren Exporteinnahmen angepasst und insofern sollen und müssen die dann auch wieder ordentlich bedient werden. Also sie sind und bleiben damit eigentlich diese hochverschuldeten Länder und das, was bei ihnen an Reichtum gefördert wird, ist und bleibt verpfändet. Zweitens.
Warte mal, ja. Wenn ich mich da erinnere, man hat das doch ja schon vor 30 Jahren erschließen können und gewusst, dass die Kredite, die die Rohstoffländer gekriegt haben, sowieso nie dafür gedacht waren, dass sie einmal zurückgezahlt werden. Komischerweise nennt keiner oder redet keiner heutzutage über, oder damals auch ein wenig über das Ausmaß der, die Höhe der Zinsen, die da immer eigentlich irgendwo hingeschrieben worden sind. Also bezweckt war doch, oder da konnte doch den Krediten, die die Rohstoffländer gekriegt haben, damit sie die nötige Infrastruktur zum Abtransport der Rohstoffe aufbauen können. Die waren ja so gesehen gleichzeitig die Methode, wie die kreditgebenden imperialistischen Staaten die sozusagen mit den Zinsen, die sie da eingefordert haben, sozusagen die Gewinne gleichzeitig wieder mit abgeschöpft haben. Und auf Rückzahlung waren diese Kredite ja sowieso nie berechnet und sind ja in einem so hohen Maße verzinst worden, dass das sowieso schon längst irgendwie wahrscheinlich meistens abgetragen ist.
Ja, aber das ist beim Kredit sowieso eine sachfremde Betrachtungsweise. Darüber, dass man immer die Zinsen bedient, hätte man ihn dann irgendwann mal abgelöst. Na, der muss schon selber noch zurückgezahlt werden. Dass das zwischen Staaten, wenn du so willst, die Form hat, was früher mal Wucher geheißen hat. Ja, die bleiben immerzu in dieser Schuldenfalle und müssen Zinsen bedienen. Das kann man ja feststellen. Ich wollte auch sagen, wofür war denn das alte Kreditieren alles gut? Ja, das war ja dafür gut, in diesen Ländern eben die entsprechende Infrastruktur aufzubauen, das Rohstoffgeschäft abzusichern, die auch politisch ein Stück stabil und antikommunistisch einsortiert zu machen, auch die entsprechenden Kriege dort zu führen. All das ist kreditiert worden und ist bis dahin gedient, dass es zu einem organisierten, diese Länder ständig überforderten Schuldenwesen geworden ist. Und jetzt ist offensichtlich der Beschluss, also mit dem Schuldenerlass, das machen wir. Und nicht diese Länder haben gesagt, das machen wir nicht so weiter, sondern die Kreditgeber. Wir ziehen hier mal einen Strich, wir beschließen, das, was längst offenkundig ist, auch zu exekutieren. Die können ihre Schulden nicht bedienen, verpfändet bleiben sie, aber die kriegen was gestrichen, weil einbringlich ist das sowieso nicht. Das ist die Seite. Die andere Seite, auf die wollte ich ja jetzt kommen.
Aber ich habe trotzdem noch ein Problem mit der Redeweise, wie du es jetzt, du sagst es jetzt wieder so, das ging so mit dem Einzubringen sind ja sowieso nicht. Da würde ich sofort aufschreien, weil da würde ich sagen, die das Geld, das die mal gekriegt haben, das ist schon mehrfach bei den Ausleihern wieder als Bereicherung eingetroffen.
Und ja, ist ja recht, aber stehen geblieben ist ein Berg von Kreditschulden. Natürlich haben die Zinsen dazu getaugt, immerzu den Reichtum abzuziehen. Aber reich, sie sind nicht mal reich genug, das noch laufend weiterzumachen. Die rechnen aus, die Exporterlöse sind geringer als die Zinslasten und die Schulden, die sie zu bedienen hätten.
Ja, muss man dann einfach so sagen, so, es ist dann diese plumpe Zusammenhang, kein Konsument wird durch Kredite reich oder wie?
Nein, das sind ja nicht Konsumenten, das sind ja damit zurechtgemachte Staaten. Du kannst sagen, ja, Staatskonsum kann man ja alles sagen, aber was hat das mit einem Konsumentenkredit zu tun?
Das sind zwei verschiedene Subjekte. Staats- und IWF-Kredite werden gewährt, damit die Länder, was der sagt, sich herrichten. Und dann gehen Multis hin und machen dort Gewinne. Die führen die dann nach Hause in ihre Mutterländer ab. Aber es sind zwei verschiedene Subjekte.
Also und es ist, wie gesagt, es ist ja, da wollte ich ja gerade den Finger drauf legen. Es ist was anderes zu sagen, diese Länder sind überschuldet. Die kriegen, erstens wird laufend das, was sie an Einnahmen haben, im Grund für Schuldenbedienung zum Gutteil aufgewendet. Zweitens, sie werden kreditiert, damit dieses Verhältnis überhaupt so weitergeht. Das ist das eine. Das andere ist der Beschluss von kreditgebenden Staaten, es geht auch ohne laufenden weiteren Kredit. Wir streichen erstmal was zusammen, wir entscheiden, die können unsere Schulden sowieso nicht bedienen, also werden sie mal durchgestrichen. Und dann ist das, was an Bedienungspflichten bleibt, erstens ausdrucksweise solide Schulden, der Sache nach die Erneuerung und das Festhalten und das auf eine andere Basis stellen des alten, der alten Schuldenabhängigkeit, der Bedienung der von Restschulden aus den Einnahmen, die diese Staaten haben. Zweitens, aber das wollte ich ja sagen, es ist damit die Absage dran, dass die wie bisher kreditwürdig wären. Also auch der Beschluss, unser Umgang mit denen wird auf eine neue, mit weniger Mitteln für diese Nationen von uns ausgestattete Grundlage gestellt. Und die kommt als ein ganzes riesengroßes Auflagenwesen daher. Nämlich als die Auflagen eigentlich, denen, die hätten Regierungsprogramme zu verfolgen, mit denen sie sich an dem Status abzuarbeiten haben, der ihnen damit zudiktiert wird. Nämlich als Länder, die sich eigentlich Entwicklungsanstrengungen, Entwicklungshoffnungen, Entwicklungsprojekte und alles abzuschminken hätten, was nicht heißt, sie betreuen ihre Armut, sie betreuen ihre Seuchen, sie bekämpfen das, was jetzt zu den neuen Hauptproblemen dieser Länder und zum Auftrag an Entwicklungshilfe definiert wird, nicht mehr Aufbau von Staaten, das läuft doch unter unnütze Großprojekte und was weiß ich was alles, sondern Konzentration drauf, hier sind Armenhäuser zu betreuen. Also das, die werden darauf verpflichtet, und das ist die andere Seite dieser ganzen Kreditbeschlüsse, sich an dem zu beteiligen und für das funktional zu sein, was als neuer Anspruch in der Welt ist, nämlich ohne viel Mittel, ohne laufende Kreditierung, sollen die gefälligst einen Rest an Ordnungsaufgaben übernehmen. Machen wir mal eine Pause, weil dann können wir hinterher da weiterreden. Also was ich noch ausführen will, das sind eigentlich zwei zentrale Punkte. Nämlich der eine mit einem Durchgang durch die Felder oder Abteilungen, Maßnahmen, die heutzutage unter Entwicklungshilfe laufen. Diese Ausgangsbehauptung untermauern und erläutern, die heißt, Entwicklungshilfe ist eigentlich eine praktizierte Kritik an den mangelnden Ordnungsleistungen dieser Länder, also an dem Zerfall dieser Produkte des Weltmarkts, und der Auftrag, eben dieser Kritik entsprechend Ordnungsleistung zu erbringen, die dem Ideal unterliegen, solche Länder müssten besser sortiert und einsortiert werden können, gerade ohne Mittel, gerade unter Streichung und gerade durch die Streichung der Alten, jetzt als viel zu freigebig, unpassend und so weiter behandelten alten Kreditierungsüsancen und Kreditierungsmitteln. Ich will das mal an Armutsbekämpfung erläutern. Das ist für sich schon was nicht gerade Angenehmes, diese ganze Sache. Schon in Kapitalnationen sind bekanntlich Sozialfälle eine Last, die nichts verdient, die auf staatliche Regelungen angewiesen ist, weil sie gerade nicht mehr produktiv ist, und Staatsregelungen, die dann für die einschlägigen Sozialfälle Not bedeuten. Das ist bekannt, und bekannt ist auch, dass die Erhaltung, also dass den Lebensunterhalt sichern, nie der Zweck für sich ist, sondern dass diese ganzen Sozialfälle in den reichen Nationen selber erstens deren Bodensatz an Armut ausmachen, deren bleibenden Bodensatz, und zweitens als Reservearmee, als Reservoir künftiger oder vom Staat erwünschter Benutzung bezogen bleiben auf die kapitalistischen Benutzungsverhältnisse, und das der Grund und auch die Weise ist, wie sie dann auf minderem Status vom Staat eine Ersatzreproduktion organisiert kriegen. Gut, das ist das ganze Sozialwesen, sowas wie Armutsbekämpfung in den reichen Nationen selber. Erst recht ist dann in der Drittwelt Armenbetreuung, Armutsbekämpfung ohne irgendeinen absehbaren kapitalistischen Nutzen, ohne Bezug auf vorgestellte, zu erwartende oder beabsichtigte produktive Benutzung dieser Leute. Zu bestenfalls sowas wie die Organisation von Almosen, von Armenfürsorge aus generellen Ordnungsgesichtspunkten. Und der Zweck wird übrigens auch ausgesprochen, also ein Zitat kann ich nur mal vorlesen, was vor Jahren mal der Döpfer damals hat verlauten lassen, also beim Schuldenerlass damals und bei den damit einhergehenden Beschlüssen auf den Armutskonferenzen, also bei den neuen Instrumenten zur Armutsreduzierung. Handelt es sich nicht um Barmherzigkeit, ist der Ausspruch von ihm, sondern um ein Investment. Die Rendite für die Industrienationen fließt in Form eines erhöhten Maßes an Sicherheit. Das ist übrigens auch so gelesen, ein vernichtendes Urteil über die Problemfälle, denen man sich da widmet und die man behauptet, mit Armutsfürsorge zu betreuen. Das sind nämlich auch unter Sicherheitsgesichtspunkten eigentlich keine Aufrührer, sondern eigentlich ohnmächtige Opfer und als solche, als Ordnungsstörungen pur das Objekt von, naja, sehr banalen und begrenzten Ordnungsleistungen derjenigen, die sie da betreuen. Also es tritt diese Armutsbekämpfung tritt ja in verschiedenen Formen auf, als Hunger- und Flüchtlingshilfe, und da ist es bekannt, es ist eigentlich ein bloß noch unmittelbar organisiertes, partielles Durchfüttern ist. Mit Mitteln der auswärtigen Nationen, weil sich die betroffenen Staaten dort selber gar nicht drum kümmern und auch die Mittel gar nicht haben, sich darum zu kümmern. Also das sind eigentlich erklärte Neben- und Abfallkosten der Weltordnung. Und es macht sich auch gar keiner was vor, dass da mehr im Programm wäre, dass eine gewisse Eindämmung des absoluten Elends, das übrigens in diesen Ländern ständig wächst und ja auch ständig als wachsend bilanziert wird, und dass diese ganze Hunger- und Flüchtlingshilfe auch noch ein Stück, wenn man so will, Subventionierung der eigenen Agrar- und Lebensmittelindustrie ist, das ist noch ein Nebenwitz. So, die zweite Abteilung, Armutsbekämpfung, AIDS, Malaria und so weiter, das ist ja bekannt, da ist eigentlich der Grund erstens für diese Masseninfektionen kein Geheimnis, das sind halt die Folgen, dass da in diesen Ländern nichts ist mit ordentlich Nahrung, Hygiene, Bildung, Geld, und das alles wird angeführt als ungünstige Bedingungen und als Nährboden für Seuchen, von denen es hauptsächlich heißt, naja, die muss man im Griff halten und in den Griff kriegen und vor allen Dingen dürfen sie nicht überschwappen, weswegen man bei AIDS nach der ursprünglichen Aufregung eigentlich auch schon ziemlich zur Beruhigung übergegangen ist. Man hat es auf jeden Fall mal im Wesentlichen als drohende Seuche konzentriert auf die Länder dort. Diejenigen, die da sagen, da muss was getan werden, die wissen schon, dass eigentlich nur sie in der Lage sind und dass man eigentlich die ganzen Verhältnisse dort ändern müsste. Das ist ja angegeben mit lauter negative Bedingungen. Aber da das alles nicht vorgesehen ist und erklärtermaßen zu teuer ist, bleibt also das zynische Ziel, naja, man muss die Raten senken. Und damit wird dann das ganze Seuchenwesen im Grund mit seinen ökonomischen Gründen zu so etwas wie einem chronischen quasi Naturzustand erklärt, den man eben eindämmen, eingrenzen und einhegen muss. Und an die Staaten dort ergeht mit dem Schuldenerlass und mit den ganzen Kriterien, wann sich einer überhaupt dafür qualifiziert und auch getrennt davon der Auftrag, sie sollten sich diese Eindämmung gefälligst zu einer Hauptaufgabe machen und statt der falschen Ideale von kapitalistischer Nutzung und Benutzung ihrer Länder und von Staatsambitionen und Staatsausgaben anderer Natur, die für nutzlos und erklärt werden. Also regelrecht beschränkt euch gefälligst auf Seuchenbekämpfung. Und dabei wird ihnen dann geholfen. Mit Spenden, mit Appellen an die Pharmakonzerne, die sollen ihre Preispolitik und ihre Lizenzvergabe doch gefälligst entsprechend umsortieren, neu regeln. Und das machen die auch glatt, wenn es sich eben für sie wegen Masse rechnet. Daneben gibt es aber ökonomische Programme gegen die Armut, die heißen, hier wird noch viel mehr und vor allen Dingen positiv probiert, den Armen neue, nachhaltige Grundlagen zu verschaffen. Die Volksmassen kriegen zwar kein Land, was sie brauchen, es werden auch eigentlich keine Produktionsmöglichkeiten für ihr Überleben organisiert. Das wäre ja antikapitalistisch und eigentlich bloße Geldverschwendung. Auch die Staaten kriegen, das ist ja beschlossen mit diesem, sie sind nicht mehr kreditwürdig im alten Sinne, kriegen gleich gar keine Mittel für, naja, das, was nach kapitalistischen Maßstäben eigentlich allein eine taugliche Verwandlung von Armutsfiguren in produktive, lohnende Arbeitskräfte wäre, nämlich der Aufbau irgendeines kapitalistischen Wachstums. Das alles ist sowieso gestrichen. Stattdessen kriegen ausgewählte Exemplare das, was so die neueste Errungenschaft ist, das heißt Mikrokredite. Also ein Kredit neuen Typs, nicht an die Herrschaft, sondern einer, den von Haus aus, von sich aus keine Bank gibt, den aber die Staaten initiieren wegen Ordnungsinteressen, Kredite an irgendwelche Figuren aus den Massen. Festgehalten ist also dran. Naja, ohne Geld, ohne Kredit geht da nichts. Daran wird nicht gerührt. Wo aus Geldmangel, also und wenn überhaupt für die Schuldner sowas wie ruinöse Wucherkreditgeschäfte erwachsen, da soll jetzt Mikro daraus einen Lebensunterhalt machen. Also da ist eigentlich der Geldzynismus auf die Spitze getrieben. Man gibt denen gar keine wirklichen Mittel, sondern einen Ersatz, einen kleinen, aber für die eigentlich, also Kleinkredit für die, aber hat es den Charakter von Großschulden und den Auftrag, damit irgendwie erfolgreich zu wirtschaften. Weil mit ganz wenig Mitteln die zum Verdienen befähigen. Sowas wie ich AG auf Afrikanisch. Ein paar Euro, die Fälle, wenn er sie nachlässt, man weiß gar nicht, auch diejenigen, die das dann von den Hilfsorganisationen lobend erwähnen, ob die nicht merken, was sie da eigentlich loben. Also sowas wie ein paar Euro oder Dollars für ein Bügeleisen oder eine Nähmaschine. Und dann kann einer glatt vor Ort für die paar besser gestellten Dienstleistungen machen, bügeln, T-Shirts nähen und ein bisschen was verdienen. Und das als Erfolg von Nationen, wo, wie gesagt, Wachstum sich ganz anders rechnet und noch mit dem Gütesiegel, naja, es zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass es nicht so hochgestochen kapitalistisch passiert. Und ausgerechnet dadurch soll es geadelt und erfolgreich sein. In Wahrheit ist es ein ziemlich hartgesottenes Programm von einem Stückchen gestifteter Ersatzökonomie für ein Volk ohne eben die Reichtumsmittel, die in dieser kapitalistischen Welt zählen und ohne Reichtumsperspektiven, ohne Lebensperspektiven, die an produktiver Benutzung hängen. Also so etwas wie ein Stück Geld- und Warenverkehr der Armen, im Grunde jenseits all der entscheidenden Kapitalgeschäfte, die ja laufen, in die die Massen nicht eingebunden sind und deren Folgen sie immerzu zu spüren bekommen. Also bestenfalls so etwas wie ein Notnagel für ein paar Ausnahmen im alltäglichen Existenzkampf unter den dortigen Verhältnissen. Aber der Standpunkt dazu ist mindestens so zynisch wie diese Aktion selber. Nämlich, der heißt, naja, das ist doch mal nachhaltige Entwicklungshilfe. Da müssen Sie nämlich selber Geld verdienen. Und das ist besser, als wenn man es Ihnen schenkt. Als wird denen da ansonsten mit der Hungerhilfe und so weiter irgendwas geschenkt. Weil das stärkt den Leistungswillen und das verhindert, dass sonst, so ist ja inzwischen gängige Auffassung, die sich glatt faul einrichten in ihrem Elendsdasein und wenn man ihnen was umsonst gibt, dann ruiniert man sowieso bloß die paar ökonomischen Anstrengungen, die ja da unterwegs sind und die lokale Ökonomie, die es da angeblich als halbwegs funktionierende gibt. Also offensichtlich kennt der Sozialschmarotzervorwurf einfach keine Grenze. Also beziehungsweise andersrum, der hat offensichtlich sein Maß irgendwie an dem Staatsärger über unproduktive Kosten, je nachdem, wo er meint, dass sie anfallen. Also können auch Elendsfiguren aus den Drittweltslums zu ja, werden in den Status von Sozialschmarotzern erhoben, wenn sie die Objekte von Armen, Hungerhilfe, Seuchenhilfe und so weiter sind. Ich spare mir da weitere Beispiele. Wer neulich in der Süddeutschen dieses schöne Beispiel von der Hühnerimpfung aus Angola gelesen hat, das war eigentlich so ein Anschauungsmaterial für alle diese Gemeinheiten und Eigenarten solcher erfolgreichen Armutshilfen. Ich kann es nur kurz sagen, da wird berichtet, naja, das kostet 1 Cent, einen Huhn zu impfen. Und wenn es mal, die haben nämlich alle irgendeine Seuche, wo sie krepieren. Aber wenn sie da nicht krepieren, dann können sie im Jahr glatt 5 neue Hühner ausbrüten, die kann man verkaufen. Das bringt, dann rechnen sie es zu 500 Euro hoch. Und sagen, das hat bisher nicht funktioniert, weil dieses Land ist seit dem Bürgerkrieg, den Sie übrigens angezettelt und ja mitbetrieben haben wegen Sowjetunion damals, ist nicht auf die Beine gekommen, die haben es immer noch nicht geschafft, Hühner zu halten. Und wenn das so nichts kostet, dann kann man sie also darüber zum Verdienen bringen. Einen Haken gibt es, diejenigen, die da zuständig sind dafür, das sind dort immer die Frauen und die gelten nichts in Angola, heute immer noch nicht. Und entscheidend tun das immer die Dorfältesten und da sagt die Mehrzahl einfach, kommt nicht in Frage. So ein, wenn man so will, ein Anschauungsmaterial über das, was ich über ruinierte Verhältnisse erzählt habe, wird hier unter dem Stichwort Schwierigkeiten für feine, aufbauende Volksernährungs- und Fortschrittsaktionen aufgeführt. Und die Ideologie zu all dem, was da unter Armutsbekämpfung läuft, diese Einhegungsveranstaltungen in Bezug aufs Elend, die heißen dann, das ist alles zu deren Besten, weil da kann man mit kleinen Mitteln große Wirkungen erzielen. Das ist Nachhaltigkeit, das ist Hilfe zur Selbsthilfe. Sind ja bekannt, die ganzen Sprüche. Das sind eigentlich nichts weiter als positive Titel zu dieser Sorte Absage nach kapitalistischen Maßstäben. Und andere gelten schließlich eigentlich da ohnehin nicht. Also zur Absage an nach solchen Maßstäben, ordentlichen Staats- und Volksverhältnissen, dass aus denen noch ein entscheidendes Rauskommen, dass eine Abschaffung von denen irgendwie im Programm wäre. Übrigens, wenn man es mal anders, ein bisschen direkter liest, dann ist das dem Hilfe zur Selbsthilfe ja auch zu entnehmen. Weil erstens sagt man, naja, selber können die sich sowieso nicht helfen, also sind sie abhängig von uns. Dann entscheiden wir also auch, was aus denen wird, was man mit denen vorhat. Zweitens, was man mit denen vorhat, wird damit auch gesagt. Wir geben ihnen ein paar Mittel, damit wir sie loswerden. Damit sie uns nicht laufend als Kosten auf der Tasche liegen. Also dass man den Staaten dort den Kredit entzieht und sie auf irgendeine kostengünstige, billige Betreuung der Armutsverhältnisse festlegt. Und überhaupt nur noch Geld für Projekte solcher Elendsökonomie übrig haben will. Das heißt dann positiv, statt unsinniger Großprojekte, so heißt das eigene Kreditieren von früher, endlich nachhaltige Verbesserungen und dazu gehört dann das Übliche. Mit Wasseraufbereitungsanlagen und gegen Verseuchung wird denen spendiert, die dann wortwörtlich wieder, alles ja bekannt, versanden und Auffassungsprogramme gegen die zunehmende Abholzung und Verwüstung und so weiter, die ständige wir demonstrieren, dass man mit den paar Mitteln, die wir ihnen zur Verfügung stellen, sich um diese Folgen kümmern kann und kümmern soll. So, das ist dann sowas wie die Praxis, die unter dem Schlagwort von nachhaltiger Hilfe zur Selbsthilfe läuft. Politisch heißt der Auftrag an diese Figuren und damit an sich selber, es geht um Korruptionsbekämpfung. Statt Großprojekten endlich dafür sorgen, dass dort die Herrschaft in Ordnung kommt. Und das ist eigentlich ausdrücklich, dass dieses Programm des Entzugs von Kreditmitteln, dass wir schreiben die nach der einen Seite hin ab, die sind unseren Aufwand nicht mehr wert. Nach der anderen Seite mit einem Anspruchsprogramm einhergeht, das ist im Grunde ein Kontrollanspruch. Ist einerseits eine Abrechnung mit den Staats- und Entwicklungsambitionen von diesen eben inzwischen Failed States und das Urteil, ganze Staaten sind doch letztlich bloß korrupt. Also eine eindeutige Schuldzuweisung. Das, was man so vormals als, mal in Anführungszeichen das Schlagwort aufgenommen, Bestechung der Figuren an Herrschaftssicherung für nötig gehalten hat. Also das, was an Kreditierung für diese Länder und für ihre Potentaten mal aufgewendet worden ist, das gilt jetzt alles als Verschwendung, als Zweckentfremdung wird das angeprangert, weil die sich da irgendwie zu sehr wie eigenständige Machthaber damit aufgeführt haben. Das als ihr Herrschaftsmittel gebraucht und damit missbraucht haben und dass Clans und Warlords und so weiter inzwischen darum konkurrieren, das wird zum Beweis dafür angeführt, dass dieses Geld ja verlorene Liebesmühe ist, weil das leistet ja gar nicht, was man offensichtlich sich damit hat einkaufen wollen, nämlich eine verlässliche Ordnung, um die man sich möglichst wenig noch kümmern muss. Und diese Schuldzuweisung hat praktische Wucht. Es werden nämlich die Herrschaftsfiguren wirklich ein ganzes Stück weit von den verbliebenen Geldern abgeschnitten. Das, was unter Entwicklungshilfe läuft, dass die funktionierende Staaten sein sollen, politisch verlässliche Adressen vor Ort, die das Land im Griff haben, das wird einerseits nicht aufgegeben, aber dass man das mit den bisherigen Mitteln erreichen könnte, das wird gestrichen. Denen, an die geht der Auftrag, sistiert gefälligst eure Machtauseinandersetzung, stellt eure unnützen Machthändel ein. Da wird behauptet, die gibt es ja bloß deswegen, weil man ihnen zu viel Mittel gibt. Die Wahrheit ist, solche Auseinandersetzungen, das wollte ich ja ausführen, gibt es wegen fehlenden Reichtums. Deswegen, weil man sich Loyalität mit Geldzuwendungen erkauft. Deswegen, weil überhaupt Herrschaft darin besteht, sich die mangelnden Mittel anzueignen, mit denen irgendwie seine Macht zu sichern. Von außen gesehen, betrachtet und jetzt behandelt wird es umgekehrt, die haben zu viel Mittel. Also wird hier der praktizierte Standpunkt der Entwicklungspolitik eingeführt und geltend gemacht, Mittellosigkeit trocknet Korruption aus. Deswegen geht es auch einher mit Aufrufen zur Reduzierung von Militärausgaben eben und zur Einstellung ihrer kriegerischen Auseinandersetzungen. Also Souveräne im Grund mit Geld und Waffen sind nicht mehr gefragt, weil da heißt, die machen nur Unsinn damit. Das ist sinnlose, imperialistisch unproduktive Gewalt, weil Stellvertreterkriege haben die schließlich nicht mehr zu führen. Die waren ja neulich mal an der Tagesordnung und gar nicht sinnlos. Also jetzt sind Kriege, ist Militärausstattung, ist machtvolle Behauptung gegen Konkurrenten eigentlich ein Privileg der Nationen, die es sich leisten können und die deswegen, heißt es, gute Machtgründe haben, die dann auch die entsprechenden Machtmittel produzieren und die auf Waffengeschäfte andererseits ja gleichwohl und gleichzeitig nicht verzichten wollen. Das Ganze fasst sich in dem Ruf nach Good Governance zusammen. Und das hat nichts mit gutem Regieren in dem Sinne zu tun, sondern ist eigentlich die Aufforderung an die dortigen Figuren, sich zu bescheiden eben. Ihre Machtambitionen zu reduzieren und sich den von außen ergangenen Aufträgen zu widmen. Also sich darauf einzurichten, dass es keinen guten Grund mehr gibt, ihre politischen Ambitionen zu unterstützen, sie wie neulich noch zu kreditieren und wenn noch Mittel von auswärts, dann schließt das also verschärfte Kontrolle der Herrschaften dort ein. Und das bleibt bekanntlich kein bloßer Aufruf, sondern wird ja praktisches Kriterium der Beziehungen, wird Richtlinie auch für neue Formen der Beaufsichtigung, der Einwirkung in die Streitigkeiten und der Vergabe oder Nichtvergabe der verbliebenen Entwicklungsgelder. Daran ist ja immerhin an Good Governance ist ja irgendwie jetzt das ganze auswärtige Hilfswesen geknüpft. Und überall werden Wahlen beaufsichtigt, wird den nie sich einigenden Parteien und streitenden machtkämpfenden Figuren mehr oder weniger dringlich ans Herz gelegt, sie sollten gefälligst das sein lassen und sich irgendwie im Interesse der Ordnung und des Interesses der auswärtigen Anordnung auf irgendeine Form gemeinschaftlicher Herrschaft einigen und dann wird beklagt, dass das nie so recht zustand kommt und zum Beweis genommen, wie wichtig es ist, erstens, dass ihnen keine falschen Mittel zufließen und zweitens, dass man sie kontrolliert.
Darf ich mal fragen, ja. Was Sie zur Verbesserung oder zur Heilung der Situation vorschlagen?
Genau. Ja,
das
ist jetzt 2 Stunden
Fragen. Also erstens. Was?
Ja, ein bisschen sehr weit. Ich habe jetzt genau die gleiche Frage, denke ich mir auch schon seit 1,5 Stunden irgendwo in meinem Gedanken, wie wir das bei anderen Vorträgen auch mal gehört. Also irgendwie hat sich das Ganze recht weinerlich.
Also gut, wenn Kritik hier mit Jammern verwechselt wird, bloß deswegen, weil man nicht sagt, und man findet da drin und in diesen Maßnahmen und Verhältnissen einen guten Grund, sie zu verbessern, dann lasse ich das gern unter Jammern laufen, weil das wollte ich schon ausdrücken, dass in den Zuständen, mit den Mitteln, wie sie aufrechterhalten und ja durchaus zementiert werden, dass ich da weder einen Grund noch ein brauchbares Mittel sehe, verbessernd einzugreifen. Das wollte ich eigentlich sagen. Ich wollte auch zudem, es gibt ja Hilfsorganisationen, die unterwegs sind, und das, was die leisten, das wäre eigentlich mein letzter Punkt, aber den kann ich erstmal zurückstellen, halte ich nicht für einen brauchbaren Weg der Verbesserung, sondern im Gegenteil für einen Beitrag zur Zementierung dieser Verhältnisse. Also möchte ich erstmal mich gegen diese Frage so zur Wehr setzen, na, all das, was unterwegs ist, an Angeboten, die von Mikrokredit über Geschäfte, über kapitalistischen Wachstum, über Handel, über Staatenbeziehungen ins Feld geführt werden, dass da drin Mittel der Besserung lägen. Da wollte ich erstmal sagen, das sind die Ursachen und Mittel der Zementierung dieser Zustände. Die Interessenten sind greifbar, das sind die, die all das unter Hilfe laufen lassen und dem Standpunkt, hier muss man helfen, möchte ich mich nicht anschließen. Das erstmal so weit. Ich weiß nicht, ob das Ihre Frage zufriedenstellend beantwortet. Ich weiß auch nicht, an was Sie da appellieren, was man sich einfallen lassen müsste, wenn man gerade vorführen, analysieren will, was Entwicklungshilfe eigentlich für ein, naja, um es mal emphatisch zu sagen, praktizierter Zynismus sind. Dann ist man doch selber, der darauf hinweist, nicht zynisch oder destruktiv.
Das habe ich ja auch.
Nein, aber das entnehme ich dem Wurscht, ob Sie es sagen, das ist ja nicht müssen Sie ja nicht sagen. Das ist in dem Antrag.
Also eine Art Lösung oder einen Ansatz einer Lösung des Problems.
Ja, ich wollte ja schon sagen, schon das Problem sieht ganz anders aus, als wahrscheinlich Sie es jetzt unterstellen. Und man es normalerweise serviert kriegt, man müsste denen aus ihrer Armut raushelfen. Da wollte ich sagen, das ist nicht das Programm der Entwicklungshilfe. Das heißt, Armutsbekämpfung ist dauerhafte Betreuung der laufend Armut produzierenden Zustände, und zwar so, dass sie die, sagen wir mal, Produktionsstätten und die Agenturen, die da von Profitierenden nicht in die Quere kommen. Und das Ganze vom Standpunkt aus, eine entschiedene Gegenwehr von denen ist ja nicht zu befürchten und nicht unterwegs, weil wo das ist, wo sich Opfer wehren, kriegen sie gleich ganz anders Einspruch und Gewalt zu spüren. Das ist immerhin in Lateinamerika handgreiflich und überall dort, wo entweder ganze Staaten sagen, sie entziehen sich dem, oder Mannschaften vor Ort sagen, sie bekämpfen das, und dann erbittert niedergekämpft werden. Ja, dazu sagen, ich stelle mich der Frage, wie kann man diese Zustände bessern, nicht zu haben. Kann ja die, ja?
Also möchte ich ja korrigieren, weil du gesagt hast, gegen die Frage müsstest du dich wehren. Also die Notwendigkeit besteht nicht. Alles, was du gesagt hast, würde ich mit 10 Durchschlägen unterschreiben. Klar, gegen die Frage muss man sich nicht wehren. Nur, also ich sage jetzt mal, wenn ich zu einer Art Vortrag gehe oder diverse andere Organisationen und das mal vergleiche, dann, und das Niveau jetzt der Analyse ist, sage ich mal, für den aufmerksamen langjährigen Zeitungsleser, also hat wenig Neuigkeit.
Gut, dann führe ich noch schnell Folgendes, dann mache ich noch meinen letzten Punkt. Vielleicht gibt ja der dann, weil der auch auf dieses Thema geht, noch ein paar Hinweise, und da kommen dann diese Agenturen, wo du sagst, na, das haben doch die alles schon gesagt und das ist doch Schnee von gestern selber vor.
Also sowas habe ich in die 70er Jahre schon gehört, ehrlich.
Ja, sind das alles so?
Na, das ist ja nicht.
Nee, oder immer noch.
Es macht ja auch nichts, wenn man schon mal was gehört hat, wenn's in Ordnung.
Ich will das gerne das erste Mal hören heute.
Okay. Nein, vor allen Dingen, wenn's stimmt. Dann kann man es ja gar nicht oft genug hören, vor allen Dingen, weil ja die Verhältnisse noch so sind. Wenn es seit den 70er Jahren immer noch so ist, dann kann ja an den Argumenten, die damals schon richtig waren, nichts falsch geworden sein, dadurch, dass man sie 30 Jahre später leider Gottes und radikalisiert immer noch vortragen muss. Was damals gesagt worden ist, mir jetzt wurscht. Ich will aber zu den angeführten Abteilungen noch was sagen, nämlich zu den Hilfsorganisationen und vormaligen oder Kritikern, die sich melden und durchaus antreten und als NGOs in diese Armutsbekämpfung, in Entwicklungspolitik und so weiter eingebaut und eingehaust sind. Es gibt nämlich den radikalen Beschluss, das, was man von solchen Ländern erwartet, die Ordnungsdienste, die sie ohne entscheidende Mittel eigentlich erbringen soll, kann man selbstverständlich, Stichwort Korruptionsbekämpfung und Kampf um Good Government, nicht ihnen selber überlassen. Das Minimum an Staatlichkeit, was man überhaupt will, aufrechterhalten, das ist eigentlich nichts, was die wirklich selber leisten, sondern da braucht es Instanzen, Institutionen, eigene Agenturen, die das möglichst weitgehend in die Hand nehmen. Dafür sollen also eigene Organe sorgen, und es ist das praktizierte Ideal heutiger Entwicklungspolitik, durch mehr eigene Regie mit weniger Geld und Aufwand mehr Ordnung stiften. Also gerät auch ein Entwicklungshilfe zugleich als ein ganzes regelrechtes Kontrollwesen über die noch zugestandenen Hilfsgelder und mit eigenen Verwaltern und Agenturen und als ein von denen möglichst weitgehend organisiertes Aufpassen drauf, dass da die Regierungen vor Ort, die Interessenten keinen falschen Zugriff drauf kriegen. Und das ist eigentlich die Rolle der staatlichen und nichtstaatlichen Hilfsorganisationen heute. Erstens muss man mal sagen, und das ist auch ein Dokument, dass man nach 30 Jahren immer noch sagen muss, offensichtlich ist diese Form Entwicklungshilfe keine Hilfe, sondern was anderes. Nämlich, es hat sich eine ganze dauerhafte eigene Helferindustrie mit Profis in Sachen Entwicklungshilfe, mit Profis in Sachen Krieg und Flüchtlingsströme, kein Trinkwasser da, keine Medizin dort, Seuchen allenthalben gebildet. Für alles gibt es Experten, Flüchtlingsbetreuer, Brunnenbauer, Ärzte ohne Grenzen, und das sind schon lange nicht mehr Organe der einfachen Mühtätigkeit. Die Zeiten sind längst rum, sondern das sind Unternehmungen mit Dauerauftrag, die auch Vorzeigeobjekte haben. Neulich war mal dieser brutale Fall, dieser, wo es heißen, na, die haben Kinder entführt, damit sie Waisen vorzeigen können, damit sie als Flüchtlingsorganisation auch was zu tun haben. Also das sind Unternehmungen, die von geleisteten Diensten leben und von Staatsgeldern und Spenden, die wachsen wie jeder kapitalistische Geschäftszweig, und auch mit ihren Diensten und um Geld und Aufträge konkurrieren. Übrigens der lebende Beweis damit, dass ihr Tun auf Dauer und nicht auf Abschaffung eingerichtet ist. Zweitens sind sie vor Ort als übergeordnete Instanzen, Ordnungsinstanzen mit staatlichem Auftrag unterwegs. Als praktische Helfer beim Kampf gegen Korruption und Zweckentfremdung von Mitteln. Und die organisieren also, wo nötig, soweit es geht, die Leistungen wirklich an den staatlichen Stellen und Machtkonkurrenten vor Ort vorbei und sagen dann, das ist echte, das ist effektive, das ist nachhaltige Hungerhilfe und Armutsbetreuung. Also, dass sie als das organisierte Misstrauen gegen die Souveränität dort tätig sind, die ein Stück weit ersetzen, also die von außen erwünschten Aufgaben ein Stück weit übernehmen, also die Aufgaben der kaputten Staatsgewalt vor Ort, also einer Staatsgewalt, denen der IWF und die Weltbank und so weiter die Mittel entzogen haben. Ja, das leisten sie und leisten damit das, was sich übrigens keine hiesige Regierung, nicht mal in Fällen von, wisst ihr schon, Katastrophen, Flutkatastrophen oder sowas und sonst schon gleich gar nicht gefallen lassen würden, nämlich, dass ihre Autorität unterlaufen wird. Und das habe ich jetzt nicht erfunden, sondern es ist eine offizielle Stellungnahme zur Leistung der NGOs, die heißt, die unterlaufen mitunter die Autorität von Behörden und Regierungen. Und das ist dann auch ihr Auftrag. Also insofern noch ein Schlusswort zu diesen kritischen Begleitern und Helfern der Entwicklungspolitik heute. Und dann können wir ja die gestellte Frage nochmal aufwerfen. Also der Fortschritt ist unübersehbar. Kritiker, auch Radikale, kriegen heute Anerkennung. Ja, wo sie sich praktisch gegen die Gipfeldiplomatie in Sachen Drittwelt und so weiter wenden, wo sie demonstrieren, da werden sie dann schon noch weggeräumt wie eh und je. Aber als NGOs werden sie eingebaut und lassen sich auch einbauen und bekommen von oben sogar Lob und Aufträge als Experten für die Betreuung der Drittwelt. Umgekehrt entdecken die selber dann auch in den beschriebenen Vorgehensweisen ein Stück Einsicht, dass ihrem Drängen Recht gegeben wird, dass mehr für die Menschen getan werden muss.
Ja,
Und so machen sich dann die zur zivilen Eingreiftruppe im Grund ins Elend vor Ort im Auftrag der Staaten, der Neoliberalismus sie ursprünglich angeklagt haben. Die heißen dann stolz nicht staatliche Organisationen, dabei ist ihre Leistung durchaus staatstragend. Und qualifizieren sich für diesen Auftrag auch eigentlich durch ihre Gesinnung. Weil die Kritiker differenzieren sehr entschieden ihren alten Vorwurf, dass da die erste Welt mit korrupten Regimen kooperiert. Sie rehabilitieren eigentlich ein Stück weit die eine, eben die entscheidende erste Welt, also ihre Regierungen. Die andere Seite, die Drittweltherrschaften, werden umso entschiedener kritisiert. Daheim ist Kritik, hat die Form von Beratung eigentlich, von Aufforderung, mehr zu tun, von quasi einem helferbezogenen Lobbyismus in Sachen Drittwelt. Und gegenüber den Objekten aber, also den Staaten dort, sind sie eigentlich Generalkritiker an deren Zuständen und der felsenfesten Auffassung, dort muss man selber ganz im Sinne der eigenen Herrschaft, die das auch verlangt, möglichst die Sache mal selber in die Hand nehmen. Und so, das ist das eine. Zweitens, sie sind brauchbare Idealisten. Nämlich, was sich alles mit gutem Willen der herrschenden und entsprechenden Mitteln ausrichten ließe. Die sind eigentlich unerschütterlich und nie vom Elend, das wächst, wirklich bekehrt, sondern entnehmen dem jedes Mal den neuen Auftrag, sich für wirkliche, für echte, für ordentliche Ehehilfe einzusetzen und zu appellieren. Und dabei kommen nun, also was Attac und so weiter angeht, einige konstruktive Vorschläge und Ideen auf, also eigentlich wie die kapitalistischen Gegebenheiten und Machtverhältnisse, die die Scheidung herbeigeführt haben, dass die mit ihren einseitigen Ergebnissen gar nicht systemnotwendig wären, sondern dass das alles bloß einem nicht ordentlichen Funktionieren von Weltmarkt und so weiter geschuldet wäre. Es ging bloß um einen gerechten Ausgleich. So ziemlich der radikalste geforderte Eingriff ist bekanntlich diese Tobin-Steuer. So ausgerechnet die Spekulation soll dann noch durch einen Staatseingriff zum Helfer im Sinne der dritten Welt, zum Helfer für die Opfer des globalisierten Geschäfts gemacht werden. Also nicht mal daran, naja, sowas müsste man abschaffen, kommt auf, sondern sowas könnte man eben mit 3% Steuer und so weiter für die Drittwelt glatt nützlich machen. Also die erhalten nach der Seite hin den Glauben aufrecht und betätigen ihn auch, dass ausgerechnet die Verursacher wären die berufenen Agenturen für Abhilfe. Und außerdem sind sie noch Realisten dazu auch, nämlich kaum kritisiert man, heißt es, man muss was tun, man darf nicht gleich zu viel erwarten, man muss die gegebenen Möglichkeiten ausschöpfen und die eingerichteten Gegebenheiten und Rechnungen der Geldgeber und der Staaten kann man nicht einfach bekämpfen, sondern muss man nach Möglichkeit ausnutzen, muss sie ermahnen, muss sie aufrufen. Man muss selber natürlich in Preis und Leistung rechnen und denen am Ende noch vorrechnen, dass sich Armutsbetreuung am Ende auch für die kapitalistischen Länder lohnt, für die Staaten auszahlt. Und Erfolgsoptimisten sind sie obendrein, nämlich im kleinen Beginn heißt das immer, um Großes zu bewirken. Heute ich und morgen wir AG so ungefähr. Also nehmen nie am Reichtum, auch so kann ich es mal sagen, an dem, was Kapitalismus an Produktivkraft, an Reichtum auf die Beine stellt, Maß, sondern sind eigentlich Fanatiker eines bescheidenen Maßstabs von echter Armutsökonomie, von, kennt ihr die Schlagworte alle, small is beautiful. Small, kleine Werke, die Leute vor Ort mit Mini-Krediten zu irgendwas befähigen. Ja, das ist wahre Fortschritt. Also feiern deswegen dann auch Erfolge nach den bescheidenen Maßstäben, die sie eben den armen Häusern und ihrem Inventar entnehmen. Auch dagegen wollte ich was sagen. Und sind im Übrigen daher ziemliche Feinde von Kritik an ihrem konstruktiven Einsatz, und zwar noch im Namen der Opfer. Also immer mit, man muss doch was tun. Also so treten sie dann als letztlich doch Parteigänger ausgerechnet des von mir gekennzeichneten Fortschritts in der Entwicklungshilfe auf, man muss die Drittwelt offensiv auf eine andere Ökonomie, auf eine eben auf Armutsökonomie und so weiter umstellen, und dafür machen sie sich mit Idealen, mit Realismus, mit das, da muss man doch unterwegs sein, das kann man doch nicht einfach mit ansehen, stark. Und wie gesagt, das wollte ich zu denen schon noch sagen, eigentlich machen sie sich damit zum Helfer dieser Verhältnisse und nicht zu ihrem Abschaffe. Also das zumindest soweit mal zu dem, wie ich mir Besserung nicht vorstellen kann.
Die Frage stellt sich ja auch, wenn Sie die Verhältnisse da schon stellen, ein stimmiges System, das seit 50 Jahren so vor sich hinläuft da. Es gibt die Armen in den anderen Ländern. Die Frage ist ja auch, welche Rolle spielen wir? Wir sind ja auch Teil des Systems. Weil so hat man so die Rolle des Beobachters, wenn es läuft das schief, dann muss ich was tun, aber ich bin auch Teil des Systems. Aber die Frage ist, welcher Teil bin ich genau?
Tja, das ist ein weites Feld. Welcher Teil, das ist andererseits. Ja, ja. Aber andererseits ist die Antwort sehr einfach. Man ist eben erstens selber ökonomisch Beteiligter in der Rolle und auf die Art und Weise, wie man hierzulande unterwegs ist. Entweder als, als Unternehmer, das sind Agenturen, das sind Agenten. Auch solcher Geschäfte in der dritten Welt. Oder als, einfacher Beschäftigter, der in Bezug auf die Drittwelt nichts zu bestellen hat, aber durchaus seinen eben von oben kommandierten Beitrag dazu leistet. Oder als politisches Subjekt, der selber irgendwelche Positionen ausübt, oder als staatsbürgerlicher Betrachter, der, also das ist erstmal was hier jetzt angeboten wird, der sich durchaus seine eigene und Meinung dazu und kritische Meinung und Kritik dazu leisten kann und leisten soll. Aber das so ungefähr, bin denn ich nicht dafür verantwortlich? Das ist ja die Frage, mit welche Rolle spielt man selber? Meine ich, das löst sich völlig auf in, wie läuft man hier rum, welchen Beitrag leistet man hier zum Kapitalismus, inwieweit ist man selber Opfer von ihm? Und also ich verstehe diese Kritik durchaus als eben Beitrag dazu, sich klarzumachen, wer da die Agenturen, die Subjekte sind, das Spenden. Ja, man kann spenden freiwillig.
Das, Geld hat.
Ja, und auch wenn man kein Geld hat, kann man immer noch was davon spenden, und das passiert ja auch. Die Leute geben ja auch, die lassen sich ja auch vom Elend, was sie vorgeführt kriegen durch die Öffentlichkeit, von Aufrufen animieren. Und das will ich jetzt nicht schlecht machen. Da will ich das Organisierte, das hier werden die Leute noch dazu aufgerufen und hergenommen, quasi Staatsleistungen, die Nationen, die das da unten verschuldet haben, für zu teuer befinden, aus eigener Verantwortung mit zu subventionieren. Na gut, das ist, wie gesagt, das ist Appell an die staatsbürgerliche Verantwortung, auch an Mildtätigkeit. Das ganze Entwicklungshilfe und sonstige Wesen benutzt das, macht das richtig zur ökonomischen Grundlage mit. Aber das wäre schön, wenn man mit einem 5-Mark- oder 5-Euro-Stück, was man hergeben tät, auch sagen könnte, was da unten sich gefälligst oder was sich hier anders gemacht gehören tät. Das ist nicht im Spenden inbegriffen. Im Spenden heißt es, und damit nimmt man seine Verantwortung wahr und gibt sie im Grund. Seine Einflussnahme, seine Kritik gibt man damit an der Spendendeke ab.
Also ich stelle die Frage auch, weil sich bei mir auch ein Bild umdreht, weil ich auch uns, also mit diesen ganzen Spendenplakaten und so gesagt wird, wir sind Täter und wir haben ja so viel und die armen Neger in Afrika haben ja nichts. Und wo ich dann irgendwann so viele Neger gesehen habe und so süße Negerkinder, das kann doch was nicht stimmen. Und meine These, wenn ich das umdrehe, ist, dass wir genauso Opfer dieses Systems sind und des Kapitalismus sind und nicht Täter. Und wenn wir nicht Täter sind, wie uns immer eingeredet sind, dann müssen wir uns erstmal mit der neuen Rolle als Opfer, oder das ist jetzt meine Überlegung, muss ich mich mit dieser neuen Rolle als Opfer auseinandersetzen, was noch viel mehr wehtut.
Naja, da ist was dran, weil, wie gesagt, es ist eine Kunst der Öffentlichkeit und des ganzen demokratischen Getriebes, Leuten, die wirklich an diesen Zuständen nicht federführend, nicht agierend, nicht als die ökonomischen und politischen Subjekte unterwegs sind, an ihre Verantwortung zu erinnern als Staatsbürger, als Mitglied einer reichen Nation, übrigens über die eigene Befindlichkeit, über das eigene, wie stehe ich da, hinwegzusehen. Also von daher ist die Überlegung durchaus passend, darüber hinwegzusehen und zu sagen, als Staatsbürger, als Mensch, und jetzt kommt eine ganze Arie, dem es gut geht, dem es besser geht als denen da unten. Dann wird über einen Vergleich die Lage, die man selber hier hat, schön gefärbt in, naja, man selber hat aber doch ganz schön was mehr als die da unten. Und dann heißt also, kann man und soll man auch was abgeben. Und wenn man fragt, warum, kommen nur Lügen. Da kommt nicht das einzige Mal, weil man damit einen Beitrag zu der Ordnung leistet, an der die Interesse haben. Sondern da kommt, und das wird mit den Bildern provoziert, weil ja da so viele Elendsgestalten rumlaufen, mit denen man solidarisch sein soll und wo man dann nach dem Grund und Warum und so weiter nicht mehr fragen soll. Das Beste, was man noch fragen darf, ist hinterher beim Roten Kreuz, machen die da unten auch irgendwas damit? Man kann es noch nicht mal kontrollieren, will man auch gar nicht, soll man auch gar nicht, aber einen ideellen Anspruch drauf, und dann sollen die aber die Verhältnisse auch ordentlich betreuen, so ungefähr den hat man. Übrigens auch noch den Anspruch drauf, dann sollen die da unten sich aber auch anständig aufführen. Das ist immer noch am Ende, kriegen die Opfer noch den Auftrag, ihr lebt von unseren Spenden, also macht mal gefälligst halblang, führt euch mal gefälligst ordentlich auf. Also für eine Guerilla in Lateinamerika spendet kein normaler, anständiger Bürger. Obwohl die vielleicht mehr gegens Elend tun und unternehmen wollen, als die, für die man spendet und die dann ihre Armutsbekämpfung als Dauerveranstaltung machen.
Hat noch einen Zweck, wenn ich das noch eins weiterführen darf. Dass mir nämlich diese armen Kinder vorgeführt werden und sagt, schau, du hast es doch gut, ja. Und täuscht drüber hinweg, wie prekär die eigene Situation ist. Weil wenn ich meine Arbeit verliere und ein Jahr lang arbeitslos war, dann kann ich von 400 Euro leben. Ja. Und dann höre ich zu dem sozialen Bodensatz, von dem Sie geredet haben. Und deswegen ist das Leben ja gar nicht so lustig in Deutschland, wie es einem immer.
Und überhaupt, ja, kann ich da auch noch einen guten Rat anhängen, der zu dem passt. Man soll sich bloß nicht dazu bequemen und animieren lassen und aufdrängen lassen, zu vergleichen. Der Vergleich ist der erste Totschläger jeder eigenen berechtigten Unzufriedenheit und Kritik. Nein, dieser Vergleich mit schau da unten hin, die sind arm dran und dir geht's doch besser. So, das ist der Auftrag, sei zufrieden und betracht die Welt dann vom Standpunkt ungefähr deiner Ohren lauter Probleme, mit denen die fertig werden müssen, wo du dann was dazu beitragen kannst, weil du bist ja in der privilegierten Position. Also das ganze Elend der Welt als Beweis für Privilegien anzuführen, die hier noch der letzte Arbeitslose hat. Da soll man lieber Abstand davon nehmen und sagen, ich messe mich am Reichtum, den es gibt. Und nicht an dem Elend, was er in der Welt alles auch noch produziert.
Ich glaube, das mit dem Vergleich, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn es gibt ja doch, weil ich knapp's jetzt gerade rum, es gibt doch auch da diese Patenschaften, was weiß ich, wo man mit 5 Euro quasi ein ganzes Leben rettet. Ja. Da fällt mir der Zynismus erst nicht so auf. Ich denke mir nur plötzlich, ja, was gehen mich denn die süßen Negerkinder an? Was geht mich das an? Und bin ich Mutter Teresa? Was soll ich überhaupt Menschenleben retten? Aber per Vergleich, ich im Westen die bessere Position, komme ich ja gleich in so einen, in einen moralischen Druck. Also Vergleich, dir geht es besser als denen da unten und schon ist da so ein moralischer Druck drinnen.
Ja, eben. Weißt du?
Darum geht es, da muss man überhaupt vergleichen. Also, genau,
nein, da wollte ich ja was dagegen sagen. Und zweitens, dieses mit 5 Euro kann man dort ein Kind retten oder mit Schule und mit allem versehen. Ja, wenn, ist doch das kein Aufruf an mich, ich gebe mal 5 Euro, sondern ein vernichtendes Urteil über die Verhältnisse und über den Reichtum, der sonst wo unterwegs ist. Also ich will ja, wie gesagt, nicht auf der Finanzkrise rumreiten, das kommt demnächst als Thema, aber die andere Seite, wenn man auf das bezieht, naja, wie kommt denn das zustande, dass das nicht, offenbar nicht geht, unter den waltenden Verhältnissen die paar Euro zustande zu bringen, wo Weltbevölkerung mit voranzubringen ist. Die WHO zählt auf, na, Lebensmittel gäbe es genug, das Produzieren wäre nicht so schwierig. Aber an den Geldrechnungen, an den eingerichteten Geschäftsverhältnissen scheitert das lohnt sich nicht, das sind Kosten. Dort unten ist keine zahlungsfähige Nachfrage. So, und das ist mit den 5 Euro übrigens ausgedrückt. Das sind keine geschäftswürdigen, keine tauglichen Teilnehmer der Weltökonomie. Also sind sie Objekte der Mildtätigkeit oder des staatlichen Ordnungswillens und des Geldes, was dafür aufgewendet wird.
Das ist mir dazu auch eingefallen, das schlechte Gewissen machen. Das heißt doch so viel wie die private Opferbereitschaft soll das Mittel sein, Armut zu bekämpfen. Da kann einem dran auffallen, dass offensichtlich die Welt so eingerichtet ist, dass die Mittel der Reichtumsproduktion dafür nicht vorgesehen sind, sondern für ganz andere Zwecke verbucht werden, dass man überhaupt darauf kommt, du als kleiner Privatmann mit deinem Geldbeutel sollst ein privates Opfer leisten, eine Spende sollst du leisten und das soll dann die Abhilfe sein oder eine Bekämpfung der Armut in der Welt leisten. Dass man mal weggeht von diesem ich mache mir ein schlechtes Gewissen oder ich lasse mich davon nicht beschuldigen und einen Schluss überhaupt zu, was das heißt für die ganze Reichtumsproduktion.
Und kannst du noch ergänzen über den Standpunkt und die relative Sorge der Staaten um die Haltbarmachung dieser Verhältnisse? Stehst du, wenn es an privates Spendenwesen übertragen wird, das heißt immer da will der Staat was loswerden. Das hält er für unproduktive Kosten. ja, den erstbesten Krieg in Afghanistan oder sonst was, der wird nicht der mildtätigen Spende überlassen. Nein, das ist ein Argument, auch das sind Ordnungsaktionen. Ja, da sagt der Staat, da kommt es drauf an, da muss ich mit meiner Gewalt, mit meinen Mitteln, die habe ich, da hat er sie dann auch. Da überzieht der amerikanische Staatshaushalt um zig Billionen und es geht. Es wird finanziert. Aber in Bezug auf eben diese Zustände heißt, naja, mit 5 Euro wäre da was zu machen, aber die sind leider nicht da, spend sie mal. Also auch ein Dokument eben, wofür der Reichtum da ist und was und welche Reihenfolge der Betreuung der Verhältnisse Staaten haben. Also jeder Krieg ist denen mehr wert als diese Armutsbetreuung da. Weil, das wollte ich auch sagen, da sind Opfer unterwegs und die, wie gesagt, das ist vom Ordnungsstandpunkt her für Politik ein Plus. Auch so kann man mal den Zynismus kennzeichnen. Na, Armut kann auch ein Plus sein, wenn sie ohne Mittel ist, sich zur Wehr zu setzen. Dann kann man sie leichter Hand und nach den Kriterien und mit den Freiheiten betreuen, die die zuständigen Staaten und Adressen sich da ausdenken. Und wie gesagt, sobald diese Freiheit beschnitten werden soll, Opfer sagen, sie stellen sich auf und schauen, ob sie Mittel dafür herkriegen oder welche haben, werden sie bekämpft und nicht mit mildtätigen Gaben versehen, damit sie dann aus guten Gründen die Schnauze halten. Na, da ist was anders fällig.
Täter und Opfer sein trifft irgendwie, ich habe nur mal einen Zusammenhang, aber dass ich nicht irgendwie alles ein schlechtes Gewissen gemacht kriegen oder so als Strategie der Gegenseite von mir weisen würde. So. Also ich habe zumindest persönlich dann schon noch ein Problem damit, irgendwie, dass ich halt hier, also gerade dessen, dass ich halt hier geboren bin, davon halt gewaltig profitiere, die Weltwirtschaft organisiert ist und dass ich halt sozusagen auch dem Reichtum, der halt aus allen Ländern halt eben total schwappt, irgendwie, weil das halt hier so gut organisiert ist von unserer Seite aus, also zu meinen Gunsten, dass ich dann schon Bock was will, mir zu machen, dass ich nicht einfach irgendwie, naja, das ist halt so gekommen, irgendwie, da kann ich ja jetzt nichts für, so, da lebe ich ja jetzt mal frei mit, so, also für mich ist da irgendwie schon dann irgendwie, da irgendwie die Motivation geben zu sagen, irgendwie, damit bin ich eigentlich nicht so zufrieden, dass dann alle zu meinem gutes Leben hier arbeiten, so, hier ist dann auch dann anders und, ja, es ist halt jetzt irgendwie absolut kein Grund, jetzt irgendwie in Mildtätigkeitsorganisationen dann halt irgendwas zu spenden, so für mich. Aber doch schon ein Grund, irgendwie halt zumindest auch die Energie halt eben durch dieses Verhältnis, das ich habe, weil das ist ja nicht nur das Geld, sondern es ist ja auch zum Beispiel ein Haufen Freizeit, was ich halt habe, dass irgendwie Leute, die in Lateinamerika oder wo halt auch immer für ihr Leben kämpfen oder überleben, ja auch nicht so immer überhaben, so. Also das halt, was ich immer an Geld uns halt überhaupt so halt woanders reinzustecken, so, bin halt eben, naja, Bewegungen, Initiativen, die halt schon in den Strukturen was sind.
Bist du
und
Unternehmer oder Banker?
Nee,
ja, weil du gesagt hast, du hast Profit.
Ach. Ja, ja, mir schwappt halt vom weltweiten Reichtum, also die halt irgendwie für einen Dollar oder so am Tag arbeiten, von denen profitiere ich, weil die halt Nahrungsmittel und Rohstoffe so billig halt, wenn ich davon was abnehme, wenn ich konsumiere auch.
Ehrlich, wie viel verdienst du?
Das
wird
doch drauf. Im Vergleich, skurril wert. Also für die
Arbeitsleistung. Ja, und was
machst
du? Ich ja.
Schuss,
halb tot, ja, okay, wenn ich das mit meinem mit Unternehmern hier vergleiche, das ist was ganz anderes, das ist auch ein ganz anderer Punkt. Da würde ich sagen, klar, Opfer.
Also
ja, dafür war vorher. Ja, lass mich einfach kurz fortführen. Also irgendwie, ne, das sind die beides irgendwie Seiten von derselben Medaille, so, ne, irgendwie. Und letztlich geht es halt darum, was gegen das Ganze zu machen. So. Und da gibt es ja dann schon irgendwie, das ist ja nicht, dass man sagen kann, da können wir jetzt nichts gegen machen, das können wir nur beschreiben, so, da kann man ja richtig halten. So. Also das ist einfach nur mein Punkt, irgendwie, dass halt eben Möglichkeiten bestehen, irgendwie dafür was zu machen, so, und man es einfach tun kann, weil man halt eben auch das Glück hatte, die Zeit ruhig zu haben, das Geld.
Also gegen das, was du sagt, ja, an den Verhältnissen ist was zu kritisieren, mag von mir aus, was will was tun, ist ja alles nichts einzuwenden, bloß das Motiv dafür, den Ausgangspunkt, ausgerechnet, wir müssen gleich Schluss machen, oder ja, den Ausgangspunkt dabei zu nehmen, weil ich, und dann auch doch mit der Konnotation gewisses schlechtes Gewissen, weil ich so viel besser dastehe, das halte ich erstens für einen unnötigen und zweitens für keinen guten Grund. Es ist doch viel richtiger zu sagen, naja, erstens, dass der ganze Laden, auch dass die da unten für einen Euro arbeiten, ist nicht dafür erfunden, dass ich so ungefähr privilegiert dastehe. Das stimmt einfach nicht. Das ist nicht der Grund und ja, eben, also wie gesagt, du bist auch gar nicht der Verantwortliche oder Zuständige dafür. Du hast es weder eingerichtet, du sagst ja sogar, du willst es ändern. Dann ist doch die Kritik dran, Grund genug zu sagen, ich will es ändern und nicht ausgerechnet die Zurücknahme der Kritik, die heißt, aber ich habe es besser getroffen. Verstehe nicht, wenn du Zeit und Geld hast und sagst, damit willst du was gegen diese Zustände tun, ist ja alles recht. Ja, sowas Ähnliches probiere ich ja auch zu sagen, ich agitiere nach Kräften dagegen, aber doch nicht mit dem Argument, weil und das Ganze mache ich, weil ich so privilegiert bin. Na Gott sei Dank kann man überhaupt auftreten und sich seine Kritik zurechtlegen und sagen, man kritisiert an den Verhältnissen rum und wird nicht gleich entweder bekämpft oder hat gar keine Zeit dazu. Das ist ja recht. Aber das als Luxus zu sozusagen dem zuzuschreiben, was die Verhältnisse hier sind, denen positiv zuzurechnen, das finde ich eigentümlich. Also das finde ich eine Sorte von über den Vergleich bescheiden und unkritisch werden. Und das soll jetzt der beste Grund für man tut was dagegen sein. Lass es doch einfach, tu was dagegen, das reicht doch.
Zumal die Vorstellung, man würde jetzt wahnsinnig...
Ja, das ist was anderes. Da geht es jetzt nicht
drum. Man würde jetzt wahnsinnig profitieren von irgendeinem Billigschrott aus China oder so. Ist insofern für einen Lohnabhängigen hier etwas verquer. Weil das ist ja schon der erste Grund in der Auseinandersetzung mit dem Kapital für Lohndrückerei. Also dein Lohn bemisst sich ja auch daran, dass du dir davon einen Billigschrott-Kühlschrank aus China kaufen kannst.
Da ist immer das Geschäft dazwischen. Stehst, wo du sagst, davon profitierst du. Das ist nicht, ja, das ist nicht dieses 1 Euro da unten, sondern das Geschäft, was damit gemacht wird. Das ist davor, wenn du als Konsument sagst oder als hier Beschäftigter, also der Einwand ist ja schon gekommen, naja, das wird glatt zum Vorbild für Lohndrückerei hier gemacht, zur praktischen Konsequenz. Und zweitens, wie gesagt, sag doch, du hast es nicht erfunden, du hast dir keine Privilegien rausgeschnitzt, sondern So geht Kapitalismus halt in den reichen Ländern. Ja, da wird das Volk anders behandelt und einsortiert.
Aber es gibt mir ja trotzdem.
Naja, aber wie gesagt, dann sag doch nicht, du, das klingt ja fast so, du bist schuld dran, dass die da unten nur einen Euro haben und das willst du wieder gut machen. Lass doch den Bezug von dir auf die, denn der stimmt halt nicht und der ist auch unkritisch und der führt nur zu, die haben es aber schlechter als ich und dann ist man in dieser Mühle drin, die vorhin gerade beredet worden war, wo man lieber seinen Ärger über die Zustände, auch über die da unten, das reicht ja. Man kann ja sagen, so sollte man nicht mit 1 Milliarde Menschen in der Welt und so weiter umgehen und ich entdecke dasselbe Prinzip hier, wäre ein ganz anderer. Auch noch in den anderen Umständen hier entdecke ich dieselben Prinzipien. Ja, das ist doch die richtige Auskunft.
Klassengesellschaft, oder?
Naja, das ist jetzt ein Schlagwort dazu. Das braucht es jetzt nicht mehr.